bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Du hast so einen nassen Helm hoch.
Das ist schöner neuer Fußball und dieses Intro fühlt sich jedes Mal, wenn ich es höre, ungefähr genauso lang an wie die Pause, die wir gemacht haben, über die wir als allererstes sprechen müssen. Denn ein großes Entschuldigung dafür, dass, und ich weiß, Leute, ihr da draußen, ihr habt harte 4 Wochen hinter euch, ohne auch nur eine einzige Folge schöner neuer Fußball. Und dafür gibt es Gründe und denen gehen wir als allererstes jetzt mal nach. Mein Name ist Nico Backspin, ich habe genug Ausreden, warum ich nicht konnte, aber diesen schwarzen Peter schiebe ich erstmal den anderen Leuten drüber. Tommy, erzähl mal, was hattest du Besseres zu tun in den letzten Wochen, als dich um eine Folge dieses wunderbaren Podcasts zu kümmern?
Ich grüße dich damit. Recht herzlich. Ich grüße dich, ich grüße euch alle. Ich habe euch vermisst, das mal. Ja. Vorneweg, ja, muss ich ganz
ehrlich sagen. Komm nicht so, gleich hier, Butter bei dir, komm nicht so, versuch hier nicht so schön weiter zu machen.
Also ich habe natürlich, es sind terminliche Komplikationen aufgetreten, das passiert den Allerbesten und auch uns. Und dazu kommt noch, dass Konstantin und ich lange an einer Umfrage für die ARD gearbeitet haben, in puncto Nationalmannschaft. Und wir waren dann ein bisschen länger mit dem Backlash beschäftigt, als wir es antizipiert hatten. Insofern großes Entschuldigung auch von meiner Seite. Und Konstantin, dir habe ich direkt auch eine Ausrede geliefert.
Ja, ich bin der Meister in Umfrage darstellen, natürlich, logischerweise. Also das ist dumme Fragen stellen ist meine größte Stärke.
Das stimmt, aber Real Talk, du hast ja quasi, also wir haben ja, ich weiß noch, vor 4-5 Wochen das letzte Mal was von dir gehört und dann bist du in so ein Rabbit Hole verschwunden, hast immer irgendwas gemurmelt von, ich muss kommentieren, das ist international, das ist wichtig, das ist konspirativ, das ist viel größer als alles, an dem ihr sonst gearbeitet habt und seitdem kommentierst du irgendwas, oder?
Eishockey-Weltmeisterschaft, ja, die hat mich mitgenommen, dann der Kings World Cup, der ja in Mexico City stattfindet, hat meinen kompletten Schlafrhythmus gekillt.
Wie war es vor Ort? Erzähl. Also ich habe ja immer noch gehört, also die Mordraten werden nicht weniger, haben sie Angst vor dir oder hast du Verbindungen in die Favelas knüpfen können?
Ich habe mittlerweile Kontakte in die Unterwelt, falls jemand eventuell daran interessiert ist an einen großen Containerlieferungen von Schuhen oder Pulver oder Waffen oder Mastercard oder Bitburger oder Gatorade.
Welche oder Sponsoren haben wir noch? Führen das nicht weiter aus.
Welche Sponsoren haben wir noch? Ah, verdammt. Ja, genau. Ja, aber ich habe, weißt du, was ich gedacht hatte? Okay, der Kings World Cup killt meinen Schlafrhythmus, weil das unsere Zeit irgendwie nachts um 2 ist. Was setze ich oben drauf? Ich gehe zu den 24 Stunden vom Nürburgring.
Stark, stark, finde ich sehr gut. Aber das ist ein Investment, das man auf jeden Fall sagen muss. Kai, du bist ja, wir wissen es ja, ne, Teil eines großen Hauses, das dafür sorgt, dass die wirklich guten und wichtigen Werbeflächen dieses Landes vernünftig vermarktet werden, bis auf schöner neuer Fußball, was nach wie vor der größte Skandal ist. Aber man muss ja mal sagen, du hast ja einen großen Deal eingefädelt für einen sehr ambitionierten Fußballverein in der Bundesliga. Du ganz alleine. Oder was war der Grund, warum du 4 Wochen nicht konntest?
Na, ich bin ja nicht im Vertrieb tätig, aber ich war in Camouflage, inkognito mit der Dati im Camp, weil Julian Nagelsmann angerufen hat und gesagt, na, wir brauchen noch einen beidfüßigen Mann vorne, der gute Standards schlägt. Musst nicht so beweglich sein, Kai, aber ich nehme dich mit, zeig, was du kannst und dann gucken wir mal, ob es halt auch für das Turnier reicht.
Grüße gehen raus an Carsten Janker.
Genau.
Ja, ich weiß auch nicht so ganz genau.
Alte Öhring-Legende.
Ihr seht mit anderen Worten, es gibt hier nicht wirklich einen Grund dafür, es waren terminliche Probleme, aber, und das ist das größte Thema, das wir natürlich auch hatten in dieser Zeit, wir haben gesehen, wir machen das jetzt schon so lange, wir sind schon so lange dabei, wir wollen hier weiter auf höchstem Niveau liefern und wir sind natürlich auf der Suche nach Partnern, die mit uns gemeinsam die gleiche Vision verfolgen und den gleichen Weg gehen, damit wir hier für euch ein richtig starkes, gutes Format auf den Platz legen können. Dafür sind wir mit Sponsoren in Gesprächen. Tommy, wie weit sind wir da in der Vermarktung?
Wir sind da sehr, sehr weit. Ich freue mich auch anzukündigen, dass diese Folge von Rheinmetall präsentiert wird. Im Zuge ihres Engagements im Fußball sind wir natürlich eins der ersten Formate, was man damit bedienen muss. Das hat den Vorteil, dass wir natürlich zukünftig auch nur noch positiv über unsere Partner sprechen. Das ist quasi im Premium-Paket mit enthalten.
Genau, wir haben alle bestehenden Partner auch gefragt, ob das okay wäre. Analog. Der,
genau, und was hat Mastercard gesagt?
Borussia. Ja, es ist kein Problem.
Aber Leute, ne, bevor wir hier einsteigen, ich wollte noch sagen, weil anders als Konstantin habe ich übrigens die Podcast-Freizeit gut genutzt und war mit meinen Schulfreunden wie jedes Jahr unterwegs, irgendwo in Europa und dieses Jahr in Thessaloniki. Und so wollte es der Zufall, war dort das große Derby PAOK Thessaloniki gegen Aris Thessaloniki. Grüße an Wladimir Darida, der dort immer noch spielt. Wahrscheinlich auch da wieder ungefähr 34 Kilometer pro Spiel abreist. Und tatsächlich war die Konstellation folgende. Sollte PAOK gewinnen, sind sie Meister. Und wer stand mitten auf dem einzigen großen Platz in Thessaloniki, rotzevoll, als die ersten Leute mit Pyro ankamen? Ich,
Wladimir Darida.
Und, Wladimir Darida, genau. Und das war insofern schön, als dass sich dieser Platz immer mehr füllte, immer mehr Motorradfahrer, teilweise auch mit Schreckschusswaffen und Pyro bewaffnet, da rumfuhren. Es wurde immer voller. Und wir haben da einfach, meine Jungs und ich, ganz nativ mitgemacht, bis irgendwie so ein Dude kam, klassischer Ultra, ungefähr 19, 20, und meinte so, sag mal, warum redet denn ihr Deutsch? Und dann machte sich so eine kleine Gruppe um uns schon so bereit, um da vielleicht nochmal ein bisschen tiefer nachzuhaken. Und da habe ich spontan gesagt, ey Leute, seid ihr bescheuert? Was ist denn das für eine Frage? In ganz Europa gucken alle aus der Fußballszene auf dieses Derby. Wir sind natürlich extra aus Berlin gekommen, um uns das hier anzugucken. Und plötzlich alle so, unsere Berliner Freunde. Und tatsächlich okay. Waren wir dann mittendrin. Also das war kurz vor gelyncht werden. War am Ende aber auch ganz geil. Und ich bin natürlich ab sofort Thessaloniki Ultra, ohne irgendwas über diesen Verein zu wissen.
Bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Nein, ist es nicht. Es gibt nämlich zwei Sachen, die ich dazu erzählen möchte. Das eine ist, jeder von uns ist Fan von internationalem Fußball und ihr werdet es auch alle haben, dass ihr dann so Sympathien in bestimmten Ländern, das ist der Grund, warum Konstantin Eckner erzählt, er ist AC Mailand-Fan, weil du halt irgendwie eine Verbindung zu dem Fußball versuchst, in dem Land aufzubauen. Das hatte ich in Griechenland auch immer. Und ich habe, das ist eine Hip-Hop-Geschichte, der Manager von Sektenmusik früher, der hieß Bomba. Kennt ihn jemand von euch hier?
Natürlich.
Okay, kennt ihr nicht. Das ist auch schon viele Jahre her und ich habe mit denen was gedreht. Sektenmusik, das Label, das Sido und Beteid gegründet haben und so. Und dann saß ich irgendwo mit dem lange im Büro und wir haben gequatscht über Fußball. Und dann hat er mir die Geschichten erzählt. Habe ich gefragt, wo kommst du her, Grieche und so? Und Fußball, ja, PAOK. Und wieso denn nicht die Großen? Nee, diese, Zitat, Hunde aus der Hauptstadt, die wollen uns immer unten halten, die machen uns immer kaputt. Aber wir sind stolz, wir sind aus Thessaloniki. Und das ist der Moment, hat er mir Videos und Geschichten erzählt, das ist der Moment, wo ich PAOK-Fan geworden bin. Weil er mir dann ein Video gezeigt hat von so einer, ich glaube, 80-Jahr-Feier von Thessaloniki, von PAOK, wo in so einem Amphitheater, also
ja, ich kenne das auch, wo die alle so skandieren, ne? Das
2000 Anzugträger und da oben im Oberrang die Ultras und die singen einfach, wie du gesagt hast, fünf Minuten lang singen die diese Hymne und jeder am Klatschen. Und das ist,
Pokara.
Ja, genau.
La 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 la, la la la.
Genau das Ding. Genau das Ding. Und seitdem bin ich drin. Und dann gab es noch die kleine Zusatzinformation, dass mein guter alter Freund Olaf Rebbe, der mittlerweile in Nürnberg ist, auch mal 1,5 Jahre Thessaloniki betreut hat. Und seitdem bin ich PAOK. Also schon immer, PAOK ist mein Team, durch und durch. Deswegen an dieser Stelle schöne Grüße. Und ich freue mich, Tommy, dass du dabei gewesen bist, dass du die Meisterschaft mitfeiern konntest.
Es war wunderbar.
Konstantin, was ist denn dein Team in Griechenland?
Ich hab keins. Besiktas ist das Einzige.
Das ist aber nicht in Griechenland.
Ja, da weißt du aber, wie man dann dazu steht.
Fenerbahce Athen.
Also, aber ganz kurz, Team, also auch da ganz laut, Team Fener. Also dieses Trikot ist meine Haut ab jetzt, ne? Also ich muss sagen, ja. José Mourinho hat schon wieder dafür gesorgt.
Naja, nach Konstantins Theorie muss der Mourinhos heißen und nicht Mourinho.
Ja, also auf jeden Fall ziemlich viel los gewesen und der Grund, warum wir nicht so viel machen konnten. Aber keine Sorge, Leute, wir haben Großes vor. Wir werden bestimmt noch millionenfach Folgen für euch aufzeichnen und mit den heißesten News kommen, die es so auf dem Platz gibt. Und Tommy hat schon ein kleines bisschen eingeläutet mit unserem offiziellen Partner dieser Folge. Es gibt einen Grund. Konstantin, bist du bewaffnet mit den Informationen, die wir für unsere News der Woche brauchen?
Ja, bin ich. Und zwar geht es um den Sponsorendeal von Borussia Dortmund und der Rheinmetall AG, wo da kurz vor dem Champions League-Finale Wembley Stadium, was Dortmund leider verloren hat, bekannt gegeben und hat natürlich für viel Aufruhr gesorgt in der Sportszene. Und darüber hinaus soll ein Sponsorenvertrag sein, der 3 Jahre erst einmal läuft und laut dem Handelsblatt insgesamt 20 Millionen Euro dem BVB einbringt. Rheinmetall hat zuvor schon bereits Sponsorendeals mit dem Bergischen HC in der Handball-Bundesliga oder auch mit Borussia Düsseldorf in der Tischtennis-Bundesliga und jetzt auch seit neuestem mit der DEG in der Deutschen Eishockey-Liga beschlossen. Und ja, natürlich ist Rheinmetall bekannt in erster Linie, auch wenn es nicht ein reineweg, reinrassiger Rüstungskonzern ist, aber natürlich ist Rheinmetall in erster Linie bekannt für das Engagement in der Rüstungsindustrie, in der Rüstungsbranche und natürlich auch das Auslandsengagement, jetzt natürlich auch seit einigen Jahren mit Blick auf die Ukraine und zudem die immer wieder aufkommende Kritik, dass Rheinmetall sich nie wirklich substanziell mit der eigenen Vergangenheit, vor allem mit der Rolle im Zweiten Weltkrieg und im Dritten Reich, vor allem dann eben während des Zweiten Weltkrieges beschäftigt hat, als man dann irgendwann unter kompletter staatlicher Kontrolle war innerhalb der Hermann Göring Reichswerke und ja auch Zwangsarbeiter beschäftigt hat und es auch eine Entbindungsstation für Zwangsarbeiterinnen gab mit Tötungsstätte für deren Kinder und andere Dinge, die damit in Zusammenhang stehen. Und insofern ist natürlich Rheinmetall erstmal aus sicherlich politischer Sicht, weil nicht jeder Rüstungskonzerne per se unterstützt und sicherlich auch aus geschichtswissenschaftlicher oder auch historischer und auf Geschichtsaufarbeitungssicht kritisch zu sehen oder wird von einigen kritisch gesehen. Und Borussia Dortmund hat erwartungsgemäß natürlich sich da ein bisschen Gegenwind eingehandelt.
Tommy, was sagt die Kurve?
Also lustigerweise habe ich gehört, oder zumindest gab es irgendein Kommuniqué, irgendein geartetes, wo es hieß, man hätte sich da vorher mit Kurve, Fanvertretern und, auseinandergesetzt und das wäre wohl für okay befunden worden. Das würde ich mal bezweifeln. Mein Eindruck ist, und das ist zum einen mein persönlicher, zum anderen von dem, was man so liest und hört, ist, dass das natürlich gar nicht so gut ankommt. Ich will mal eins ausholen. Also, warum macht Rheinmetall das jetzt eigentlich? Ich glaube, die sehen natürlich ein bisschen Momentum, weil auch natürlich auch die grundsätzliche Haltung gegenüber Bundeswehr, gegenüber Rüstung ein Tick positiver geworden ist, einfach aus dem Grund heraus, dass es irgendwie notwendiger ist, als wir es alle erhofft hatten. Und mein Eindruck ist, dass sie da jetzt halt irgendwie in dieses Momentum hineingrätschen wollen und sozusagen ja Öffentlichkeitsarbeit machen wollen und auch Sponsoring. Das ist aus deren Sicht verständlich, so viel positive Momenti.
Klingt gut.
Ja, so sagt der Italiener, wird es da nicht mehr geben. Insofern ist das durchaus nachvollziehbar. Wenngleich man natürlich sagen muss, so als Fußballverein, da gibt es so viele Partner, ob man das jetzt wirklich machen muss. Also ich würde es nicht machen, ich habe da immer noch ein sehr ambivalentes Gefühl. Ich muss sagen, ich wusste einiges von dem, was du gerade erzählt hast, nicht, Konstantin. Das hat mir den Deal jetzt nicht unbedingt schmackhafter gemacht.
Tommy, wie habt ihr es geschafft, wie schafft man es, diese Brandmauer umzustoßen, dass so ein Deal durchgeht?
Naja, in erster Linie ist das ja immer eine Entscheidung vom Verein. Also wir sind als Sport 5 exklusiver Vermarkter des BVB so und waren dementsprechend natürlich auch an dem Thema beteiligt, ich persönlich nicht. Aber letztendlich muss der Verein für sich bewerten, also was sind die positiven und die negativen Effekte. So auf der positiven Seite steht sicherlich der monetäre Betrag. So, und ja, natürlich gibt es jede Menge andere Brands, die hätten aber lange nicht quasi diesen Betrag gezahlt, weil es ist nun mal im Sponsoring so, dass eine Brand, die vermeintlicherweise ein schwierigeres Image hat, signifikant mehr bezahlen muss für dieselben Rechte als eine Brand mit einem vermeintlich positiv konnotierten Image. Das ist das Prinzip. So, und in diesem Fall war es halt verdammt viel Geld. Das Borussia Dortmund quasi sonst nicht bekommen hätte, das wäre nicht zu ersetzen gewesen.
Was wäre denn normal für diese Partnerschaft, Kai, für diese Art Partnerschaft, was würde man da von Supreme bekommen beispielsweise?
Supreme würde das gar nicht machen. Also
ja, es klar, gibt ja sowieso aber ich meine, eine Handvoll von... Versuch das mal ist nicht ganz ins unwichtig, Tommy.
Also, ja, aber es wäre zum Beispiel vielleicht BMW oder so, wenn BMW jetzt dafür zahlen
müsste. Ja, BMW würde das wahrscheinlich auch nicht machen. Ne? Also es gibt sowieso nur eine, also das Sponsoring ist nun mal leider auch was für Brands, die halt ein schwieriges Image haben, ne? Weil die in diesem emotionalen Umfeld ihr Image mitsamt dem Rechtehalter halt verbessern wollen. Das ist das Grundprinzip. So, das kannst du Sportswashing nennen, so, das kannst du auch einfach nur Brandbuilding nennen. Da gibt es halt keine harte Grenze. So, deshalb macht es überhaupt keinen Sinn zu sagen, was hätte Tesla, VW, BMW dafür gezahlt? Ich weiß es schlichtweg nicht, weil es diese Alternative überhaupt nicht gibt. So, also die Alternative wäre erstmal 0 Euro gewesen. That's the fact.
Aber so, ist das nicht ein vorgefertigtes Paket gewesen? Also war das nicht ein Recht, was es eh schon gab? Oder wurde das extra?
Ja, natürlich ist das ein vorgefertigtes Paket, aber davon sind ja nicht alle irgendwie verkauft. So, also okay. Es ist nicht so, dass du dann ausverkauft wärst, sondern du hättest die Kohle so oder so dann nicht gehabt. Also die Alternative wäre 0 Euro gewesen. Und dann musst du als Verein abwägen. So, wenn wir jetzt mal die Zahl nehmen, die Konstantin eben gesagt hat, nehme ich die 20, riskiere halt bei Fans und natürlich auch anderen Partnern, dass ich Kritik bekomme, oder schmeiße ich das Geld weg? So, und ich war nicht dabei, aber der BVB hat ja öffentlich beschrieben, wie sein Prozess war. Sie haben erstmal mit Fanvertretern gesprochen. Welche das genau waren, Tommy, weiß ich nicht. Aber es wurde zumindest das gesprochen wurde, weiß ich. So, es wurde auch die klassische Nachhaltigkeit, Due Diligence gemacht. Natürlich fällt die negativ aus bei einem Unternehmen wie Rheinmetall. Dafür muss man ja kein Prophet sein. Und es wurde halt mit den anderen Partnern gesprochen, weil es natürlich auch für andere Sponsoren, sagen wir mal, zumindest diskutabel sein kann, wenn sie auf demselben Sponsoring-Board wie eine vermeintlich schwierigere Brand auftauchen. So. Und in der Gesamtschau eines sehr langen Prozesses mit diesen Einzelprüfungen hat der BVB dann entschieden, okay, die positiven Sachen überwiegen den vermeintlich negativen. So, sie gehen damit transparent um, so suchen den Dialog und mehr können sie, also es ist deren Entscheidung und ich kann das halt auch ein Stück weit nachvollziehen. So vor einem Jahr oder sagen wir mal vor 2 Jahren hätte ich da halt vielleicht anders drüber gedacht. Inzwischen ist es leider so, dass die Rüstungsindustrie in der Mitte der Gesellschaft leider angekommen ist. Muss ich die bei meinem Verein haben? Wahrscheinlich nicht. Ich will aber eigentlich auch nicht Wiesenhof bei meinem Verein haben. So habe ich aber trotzdem. So, und deshalb ist es für mich schon, also im Gesamtkontext eine nachvollziehbare Entscheidung, die jetzt aber erstmal intelligent moderiert werden muss. Und natürlich musst du mit den Einwänden von Fans oder anderen Stakeholdern ganz offen umgehen. Das ist doch klar. So, und du musst auch jetzt aushalten, dass es erstmal negatives Feedback gibt. Das ist doch auch klar. So, und ich finde aber, wenn ich an der Stelle von Aki Watzke und Carsten Kramer gewesen wäre, hätte ich ziemlich sicher dieselbe Entscheidung getroffen, weil es ist einfach irrsinnig viel Geld, was du ansonsten nicht hast.
Aber da bin ich wieder bei der Frage nach der Brandmauer. So, Wiesenhof, vollkommen richtig. Und das, glaube ich, Brands oder Marken, die im Fußball aktiv sind, also die romantische Vorstellung davon, dass Werder Bremen Becks auf die Brust kriegt, weil das ja so cool passt, weil das ja die coolen Marken der Stadt ist, das ist ja alles Quatsch und das wissen wir auch. Und dass es dahingehend schon darum geht, über das Trikot oder die Bande und so ein bisschen Washing für die eigene Brand oder aus schlechter Publicity Gute zu machen. Aber Jungs sind offen gefragt, oder vielleicht Tommy Konstantin, also fühlt es sich nicht an, wie jedes Mal eine neue Erweiterung der Grenzen, die man quasi ein bisschen stellt, dass es moralisch, wie du schon sagst, Kai, vor ein paar Jahren vielleicht nicht ging, jetzt geht's?
Natürlich, den übernehme ich jetzt sogar, bevor die geschätzten Kollegen kommen. Also, weil ich mich natürlich auch länger schon mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Diese Mauern werden wahrscheinlich, also wenn es sie überhaupt so pauschal gibt, immer an den gesellschaftlichen Kontext angepasst. So, und ich tippe auch, ich weiß es nicht, dass Dortmund das wahrscheinlich vor einigen Jahren nicht gemacht hätte. So, jetzt ist die Situation halt eine andere und ich möchte nicht unbedingt in Whataboutism abgleiten, aber es ist natürlich schon so, ey, wenn du dir andere Brands anguckst, allein dieses ganze Krypto-Game mit dem Blutgeld aus Malta, ey, das ist doch nicht besser. Also, sorry. Also, wir sind immerhin hier in einer hochregulierten, transparenten Branche, so die in einem schwierigen Milieu operiert mit Krieg und Waffenlieferungen, müssen wir nicht drüber reden. Aber das alles ist alles noch staatlich reguliert und gesetzeskonform. Also, wenn du da mal in die Sponsoring-Landschaft guckst, was überall woanders auf der Brust ist oder so, also, da bist du mit Rheinmetall schon wirklich noch sehr gut unterwegs.
Ist lustig, ne? Immer wenn Leute sagen, ich will jetzt nicht in Whataboutism verfallen, verfallen sie in Whataboutism.
Ja, das habe ich auch gemerkt. Also,
aber also es sei dir gegönnt, Kai. Ich verstehe das ja auch, und es ist ja einfach die grundsätzliche Frage, ergeht man sich in diese Resignation und sagt so, Leute, so ist es jetzt halt, wir werden uns daran gewöhnen müssen und wir schauen jetzt einfach nur, dass wir quasi das Gute im Schlechten finden, oder man behält halt seine Haltung und sagt so, nee, sowas wollen wir nicht. Man könnte durchaus auch den Ansatz wählen und sagen, ey, wir haben jetzt auf dem Weg ins Finale, wie viel, 100, 150 Millionen ungefähr eingenommen, vielleicht brauchen wir die 20 jetzt gar nicht so unbedingt. Vielleicht hat man auch gesagt, so, wir wollen aber den Sancho gerne verpflichten und ManU wird halt ein Preisschild aufrufen, keine Ahnung, wir nehmen das jetzt mal mit. Auch ein bisschen auf der Welle des Erfolgs. Stell dir vor, die hätten die Champions League gewonnen, dann wäre das noch mehr untergegangen wahrscheinlich. Ich verstehe es, ohne Verständnis zu entwickeln, und das ist auch so ein bisschen meine Grundhaltung inzwischen zu all diesen Themen, denn mein Herz sagt natürlich, nee, mach das doch bitte einfach nicht. Mein Herz sagt aber auch, vielleicht wäre es auch geil, wenn solche Firmen nicht so viel zu tun hätten aktuell, wie sie es haben. Das wäre auch mein Wunsch. Jetzt ist es so, jetzt wollen sie in der Mitte der Gesellschaft noch mehr verankert sein, und dann macht so ein Sponsoring natürlich Sinn. Kann ich verstehen, wie gesagt, ohne jetzt großartig Verständnis zu haben.
Die ganze Sache ist auch ein bisschen Spiegelbild der kompletten Dynamik in Fußballstadien und auch Fußballvereinen, machen wir uns nichts vor. Also sicherlich gibt es auch beim BVB in den Entscheidungsgremien den einen oder anderen, der nichts, reinweg gar nichts gegen Rheinmetall hat, ganz im Gegenteil, der zum Beispiel auch Aufrüstung und Verteidigungspolitik sehr, sehr wichtig findet. Oder beispielsweise auch die Belieferung der Ukraine jetzt im Krieg gegen Russland. Dürfen wir nicht ganz vergessen. Also ich weiß nicht, wie Aki Watzke, CDU-Mitglied seit Mitte der 70ern dazu steht, aber es sind ja nicht reinweg jetzt irgendwie linke pazifistische Politiker in den Vorständen von Fußballvereinen und in den Entscheidungsgremien. Ganz im Gegenteil. Und im Stadion ist es weiter so. Man macht ja den Witz, dass im Signal Iduna Park die Mehrheit der Zuschauer einfach ständige Lehrer sind. Das ist immer so der Witz. Und du hast sicherlich eine Dynamik, dass die Kurven vielleicht etwas politisch vielleicht linker stehen, vielleicht auch ein bisschen radikaler sind in ihren Ansichten. Dass es aber natürlich auch in der breiten Masse in Fußballvereinen auch und auch bei den Fans genügend gibt, die irgendwo Mitte stehen und beispielsweise auch gerade jetzt im Zug dieser sogenannten Zeitenwende, die ja durch Scholz ausgerufen wurde, im Zusammenhang auch mit Aufrüstung und auch im Zusammenhang mit Rüstungslieferungen ans Ausland, eben dann im Zusammenhang mit Ukraine, ja, dass natürlich da auch sich gewisse Dinge verschoben haben, auch sagen wir, in der politischen Mitte der Gesellschaft. Heißt also auch, dass Rheinmetall eben dann eher vielleicht akzeptiert wird oder zumindest toleriert wird von einem gewissen Teil auch dieser eben Mitte verankerten Fans, die irgendwo sitzen und ihr Ticket zahlen, aber vielleicht nicht politisch engagiert sind in den Kurven. Wir können das auf ganz, ganz viele Themen, die wir jetzt zuletzt besprochen haben, immer wieder runterbrechen, so ein bisschen, dass es diese Dynamik innerhalb der Stadien gibt. Und da hat aus meiner Sicht erstmal keiner Recht oder Unrecht, aber es ist eine Dynamik und auch ein gewisser Machtstreit, der da immer unterhalb dessen wabert. Und das spiegelt sich jetzt in einem etwas drastischen Beispiel wieder, weil Rheinmetall trotzdem natürlich ein umstrittenes Unternehmen ist. Allerdings natürlich vor einigen Jahren, zumindest was die Rüstungspolitik und das Auslandsengagement betraf von Rheinmetall, noch mal einiges umstrittener war. Seit Scholz, seit Ukraine, seit dem, was er da vorgetragen hat, ist natürlich auch Rüstungspolitik per se etwas akzeptiert. Ich habe das direkt gemerkt, nachdem die Bekanntgabe dann durchgesickert war über alle Medienkanäle, oder was ist durchgesickert, aber eben die Bekanntgabe gemacht wurde und dann jeder das mitbekommen hat. Und es im Zusammenhang mit dem Champions-League-Finale habe ich mich mit vielen unterhalten, die sagen, ja, natürlich, Rüstungskonzerne nicht so gut, aber die arbeiten auch vielleicht an neuen Techniken, weißt du, gezieltere Tötung sozusagen und nicht diese Kollateralschäden, die wir teilweise ja auch in einigen militärischen Auseinandersetzungen sehen. Also da ging es dann schon wieder in die Richtung. Also man versucht dann auch mittlerweile seit 1, 2, 3 Jahren die Rüstungskonzerne hierzulande auch nicht in Schutz zu nehmen, aber etwas stärker zu tolerieren in gewissen Teilen der Gesellschaft. Das wird sich auch widerspiegeln auf alle Fälle aus meiner Sicht, sei es beim BVB oder vielleicht auch im Vorstand der Düsseldorfer EG zum Beispiel, die jetzt mit Rheinmetall zusammenarbeitet in Form eines Sponsorings. Und das dürfen wir nicht ganz außer Acht lassen. Ich weiß nicht, wie die konkrete politische Haltung von Watzkot Co. ist, aber ich kann mir vorstellen, dass da einige Rheinmetall zumindest per se nicht arg kritisch sehen. Allerdings die Kurve oder im Fall von Borussia Dortmund die gelbe Wand natürlich schon eher.
Glaubt ihr, dass da was passieren
immer
wird?
Wenn Konstantin, immer wenn ich denke, jetzt kommt ein Punkt, kommt ein Komma
bei Konstantin. Ja. Das dachte ich auch gerade. Aber also zumindest, ich weiß nicht, sorry Nico für die Unterbrechung, ob wir da nicht zu viel politisches Kalkül rein interpretieren. Ne? Also ich kann jetzt nicht für die einzelnen Personen und deren politische Haltung sprechen. So, du hast ja schon gesagt, dass Watzke CDU-nah ist. Gleichwohl sitzt, glaube ich, auch Christian Lindner im BVB-Beirat. Also ich gehe davon aus, dass da eigentlich alle großen Parteien irgendwie vertreten sind. Also am Ende geht es da ums Geld, ne?
Ja, aber es geht darum, dass die eben sowas eher tolerieren. Also deswegen, Watzke ist nicht nur CDU-nah, der ist CDU-Mitglied seit 75.
Ja, und, also das ist ja, wenn man mal genau raufguckt, ist ja auch eigentlich gar nicht so richtig stringent, weil ich kann mir vorstellen, die Schnittmenge derer, die eigentlich sagen, ey, wir müssen der Ukraine Waffen liefern und die, die gleichzeitig sagen, die aber die Waffen produzieren, die wollen wir hier nicht haben, die wird relativ hoch sein. Ne? Also irgendjemand muss es ja auch machen. Insofern kann ich das schon verstehen, wenn man aus deren Sicht sagt, so Leute, was ist das? Also ihr könnt ja nicht das Symptom einfach nur bekämpfen. Wenn ihr die liefern wollt, muss die jemand produzieren. Das könnt ihr jetzt mögen oder nicht, aber wir sind jetzt erstmal nicht der Grund. Das verstünde ich schon als Argumentation. Ich glaube auch nicht, dass da irgendjemand Parteipolitik macht beim BVB. Wir einigen uns, es gibt attraktivere Partner. Sie haben einfach, und das würde Christian Lindner als Beirat mir zustimmen, der Markt regelt. Sie sind in dem Fall der Markt und haben geregelt.
Die letzte Frage, die ich noch dazu habe, dann wechseln wir nochmal zum Hauptthema. Das ist ja schon auch etwas, wo man mal abwarten muss, wie eine Kurve das dann auch wirklich annimmt. Oder ist das Kalkül, dass die sich alle sagen, es ist ja sowieso egal, was die gelbe Wand erzählt, solange die nicht anfängt, mit Kanonen zu schmeißen? Sind es eher Spatzen, die da rumquaken und dann ist es uns egal, dann verschwimmt das irgendwann. Oder entsteht da jetzt ein Sport, dass die das wirklich noch zu einem Thema machen? Was glaubt ihr? Also kommt da noch was oder verschwindet das so unterm Tisch?
Es wird sicherlich noch ein paar Proteste geben, denke ich, vielleicht zu Saisonbeginn. Also das Thema wird dann nicht ganz durch sein, weil so weit ist der Saisonbeginn ja auch wieder nicht weg. Wir haben jetzt Anfang Juni, Mitte August geht es da los, DFB-Pokal etc.
Ja, aber ein Banner beim Champions-League-Finale gab es auch schon. Und das ist die Frage, boah, ist das, ja, aber ist auch egal und irgendwann ist es auch weg. Und das ist ja wiederum das Kalkül der Verantwortlichen, dass man sich sagt, ja komm, gibt ein bisschen Gegenwind, aber die 20 Mio sind wichtiger.
Dieser Deal ist eben ganz anders jetzt, also er ist ganz anders oder wird ganz anders perzipiert als eben meinetwegen vor 3-4 Jahren oder vor, boah, Gott bewahre, vor 20 Jahren. Es hat sich ein bisschen was geändert, einfach in der Sichtweise, ich sage mal so, der breiteren Sichtweise auf Rüstungskonzerne und Rüstungspolitik und auch Aufrüstung Deutschlands, Verteidigungsfall etc. Hat sich ein bisschen was geändert. Natürlich wird die.
Schau mal so, vor 80 Jahren wäre es ein ganz normaler Deal gewesen.
Ja, wär's ein Problem. Das wäre dann staatlich einfach so beschlossen worden, da hätte es gar keinen Sponsoring gegeben.
Da wird die Überlein einnehmen. Und wahrscheinlich, wenn es der Partner der Europameisterschaft wäre, würden wir uns nicht so darüber aufregen, weil es ins Bild passen würde? Oder wäre das eine Brandmauer, die überschritten wäre? Rheinmetall, offizieller Sponsor der Fußball-Europameisterschaft.
Das wäre schon ein merkwürdiges Signal. Ne?
Aber du hast doch sogar bei der EM, korrigier mich, hast du doch auch die ganzen chinesischen, also ich glaube, wir haben doch irgendwie 3-4 chinesische Großsponsoren bei der EM, so mit BYD und Co., Hisense.
Mhm. Also bist du dran?
Da bist du ja jetzt nicht so, bist du natürlich in einer anderen Industrie, aber das die politische Motivation dahinter, also gerade weil die ja alle sehr parteinah drin sind, das ist ja jetzt nicht so weit weg davon. Ne?
Aber
also,
es wird weniger drüber diskutiert und am Ende ist es da auch wieder
also,
egal.
Aber mir geht es auch so ein bisschen darum, also dass wir uns wahrscheinlich daran gewöhnen müssen, dass halt gerade der Fußball halt auch immer mehr Plattform wird für vermeintlich schwierigere Brands oder auch Brands mit einer diskutablen politischen Agenda. Also zum einen, weil halt schwierigere Brands oder Brands mit einem vermeintlich gesellschaftlich fragwürdigen Image halt die Chance wittern, halt dort ihre Marke aufzupolieren und im Zweifel halt auch das Geld haben, es zu tun. So, Vereine sind immer mehr darauf angewiesen, weil höchstwahrscheinlich die Medienrechte Kohle irgendwie eher stagniert oder runtergeht, es sei denn, wir kriegen es international irgendwie noch besser hin. Und deshalb glaube ich einfach, dass es halt immer mehr solcher Deals geben wird. Und auch gerade die EM ist halt inzwischen, auch wenn die UEFA und die FIFA es nicht sehen wollen, das ist ein politisches Spielfeld. Also natürlich auch von Ländern mit einer geopolitischen Agenda. Also das ist doch, das war auch schon immer so. Deshalb ist meine Vermutung, dass wir uns eher in Summe halt eher mehr an solche fragwürdigen Kooperationen, Sponsorings gewöhnen müssen. Oder nicht fragwürdigen, diskutablen. Ne? Also wir sind ja hier auch eher so in der Tendenz, höre ich jetzt mal raus, bezüglich Rheinmetall kann man machen, auch wenn jetzt irgendwie das Herz so ein bisschen sagt. Aber ist in Summe okay. So, und ich glaube, das wird es definitiv immer mehr geben.
Ich habe Ihnen irgendwann schon mal das angesprochen. Es ist ihm schwer, wo die Grenze gezogen wird. Jetzt UEFA ist nochmal ein bisschen anderes Thema. Die können am Ende ihre Sponsoren, ihre Partner wählen, wie sie wollen, mehr oder weniger. Natürlich könnte es dann irgendeinen Backlash geben von Seiten der Nationalverbände, wenn es zu krass wird. Aber erstmal per se können die nehmen, wen sie wollen. Die DFL-Statuten sagen ja, Werbung für religiöse Dinge, Politik, Pornografie, Rassismus, Gewaltverherrlichung, Sexismus, Tabak und harten Alkohol. Alles verboten.
Klassisches Wochenende von Konstantin also.
Das ist das Problem, ja, ist richtig.
Jetzt wollen wir wieder.
Der Fußball holt mich einfach nicht richtig mehr ab. Allerdings ist natürlich die Frage, gehört Militär da vielleicht auch rein, diese Auflistung? Ich persönlich bin eigentlich nie ein Fan von Verbotspolitik allgemein, aber wenn ich eben einmal Verbote setze, dann ist immer die Frage, wo ist sozusagen diese rote Linie, und das ist ja ein schöner DFL-Begriff, die irgendwo gezogen wurde und muss die vielleicht verschoben werden, weil jetzt die Rüstungsindustrie zum Beispiel mit dazu kommt und die vielleicht hier in diese Auflistung mit reingehört oder eben auch nicht. Ich sage nur, ne, also
man hat einmal angefangen. Die Bundeswehr, mein Freund, die macht nämlich auch Sponsoring und ja, ordentlich klar. Außenwerbung.
Die Bundeswehr ist sehr präsent in vielen Dingen mittlerweile. Die habe ich auch schon an Rennstrecken gesehen, wo die da nebenher, weißt du, so Fahrerlager oder so, ist plötzlich die Bundeswehr mit einem riesen Stand und da kann man sich dann auch ein bisschen als Fan oder, weiß nicht, als Fahrer wahrscheinlich nicht, aber als Fan zumindest, der dort durchs Fahrerlager läuft, kann man sich da am Bundeswehrstand dann austoben.
Die Bundeswehr zahlt auch die Gehälter all der Sportler, die sich halt dummerweise eine Sportart ausgewählt haben, wo man kein Geld verdienen kann. Oder die Bundespolizei macht das ja auch teilweise, das muss man auch sagen. Voll, ey, da gibt es viele. Ich glaube, wir werden es auch nicht lösen. Ich will es jetzt hier nicht abkürzen, aber Euro finde ich schon auch nochmal ein spannendes Thema. Deswegen Rheinmetall, unser Signal an euch. Wir danken euch für euer Angebot, aber wir lehnen ab. Wir wollen hier nämlich rüstungsfrei bleiben im Podcast.
Aber Moment, du hast dir doch als Sponsor in dieser Folge ausgesprochen. Das heißt, du hast ja quasi die Tür geöffnet. Jetzt machst du sie zu mit Anlauf nach dieser News?
Ja, ich bin dialogbereit. Ich habe auch mal mein Ohr quasi am Puls der Zeit und ich habe gesagt, nee, das war ein Fehler. Deswegen nehmen wir das zurück. Wir überweisen die 400.000 Euro wieder zurück.
Moment mal.
Das waren zwar ursprünglich 500.
Ich habe für die Auflistung, die ich gerade gemacht habe, schon alles ausgegeben.
Ich wäre auf jeden Fall ein großer Freund von dem Sponsor. Lass mal drüber nachdenken. Irgendwas aus dem Getränkesegment, vielleicht Sportgetränk, vielleicht irgendwas, was auf dem Markt gerade sich etablieren möchte und eine Plattform wie unsere braucht, auch eine Verbindung zu dem Format hat. Vielleicht gibt es da persönliche Verbindungen. Fällt euch was ein?
Powerade. So, bevor wir jetzt zum Hauptthema kommen, eine lustige Anekdote noch aus dem weltweiten Gewebe. Marco Reus wechselt ja nun zu LA Galaxy, wie man kolportiert. Und Fun Fact, LA Galaxy muss Charlotte FC $350.000 für die Reus Discovery Rights bezahlen.
Correct.
Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, Charlotte FC hat Marco Reus entdeckt.
Das ja, ist ganz letztes gut. Jahr, ich habe das nicht auch ganz gelesen. Ich wusste auch nicht, dass es diese Regel gibt, aber kann ich dafür eigentlich alle möglichen alternden Stars in Ligen nominieren und dann reich werden über die Discovery-Fee?
So einfach ist es nicht. Du kannst ja nicht mehr als 3 Stars in der MLS überhaupt unter Vertrag nehmen. Ne?
Ja, aber also in der Discovery-Fee, also ich muss es ja nicht machen. Ich kann ihn ja erstmal nur, keine Ahnung, optionieren. Oder heißt es, ich muss ihn dann auch nehmen?
Die haben einfach als erstes Shotgun gerufen. So einfach ist es. Aber das ist eben ein Franchise-Modell, ne? Weil die alle in einer Liga sind, weil Marco Reus am Ende einen Vertrag mit der MLS unterzeichnet.
Wahnsinn. Charlotte FC hat Marco Reus entdeckt. Alles klar. Gut. Viel Erfolg in Los Angeles, City of Angels, lieber Marco. Das wird großartig. Die haben übrigens einen völlig unproblematischen Sponsor, nämlich Herbalife.
wollte ich gerade sagen. Ich wollte einfach mal eine kleine Sekunde lassen, um das mal wirken zu lassen da draußen. Ich versuche wieder zum Thema zu kommen. Europameisterschaft. Wir können uns dem Ganzen aus wirklich allen vier Blickwinkeln oder drei bis vier, die wir immer hier haben, nähern. Wo wollen wir anfangen? Der erste ist vielleicht der rein emotionale, den man schon mal abklopfen muss kurz vorher. Hype. Ist der real? Ist der da? Wird Deutschland Europameister oder ist euch das immer noch scheißegal?
Nö, also mir ist das überhaupt nicht scheißegal. Also ich hab Hype, ich freue mich jetzt. Ich mag die Mannschaft, auch wenn es jetzt gegen die Ukraine irgendwie einen kleinen Dämpfer gab. Aber irgendwie schaue ich irgendwie den Mittelstädts und Co. Immer noch zu. Ich fand auch übrigens, dass Pascal Groß eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Also das ist immer noch ein Spieler, den ich... Der nicht so richtig in meinem Auge drin ist, aber finde ich irgendwie so ganz geil. Also, dass er jetzt so als Groß-Backup da auch durchaus eine tragende Rolle spielt. Ich habe da schon Bock drauf, muss ich sagen. Und let's see, ne? Also, ich freue mich auf jeden Fall, auch das ein oder andere Spiel im Estadio zu sehen. Das wird gut. Und dann gucken wir mal, wo wir hinkommen.
Ich dachte, eigentlich, hast du Tickets gekriegt?
Na klar, also stark. Glück gehabt, würde ich sagen.
Der hat Connections zu Rheinmetall, das regelt alles.
Nee, genau.
Glück gehabt, sagt er.
Glück gehabt. Also in welcher Lottery hast du die gezogen? Was hast du gezahlt pro Ticket?
Ich? Ja. Das ist, bleibt geheim.
1 Million Euro.
Ja, stark. Ja.
Also ich muss sagen, danke der Nachfrage, Nico, dass mir hat das Spiel gegen die Ukraine gezeigt, wie fragil mein Hype war. Denn so nach der ersten Halbzeit dachte ich mir so, ja scheiße, es wird dann doch ein Vorrunden aus. Soll nur heißen, irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Ich glaube, ich finde den Kader immer noch geil. Ich finde dieses junge, wilde Image auch immer noch geil. Ich finde auch geil, dass Maxi Mittelstädter einfach überragend spielt nach wie vor. Ich finde es sehr geil, dass der Hoffenheimer, wie heißt der, Bayer, im Grunde jetzt dafür gesorgt hat, dass ja eher ein Name zu Hause bleiben muss, mit dem man vielleicht eher nicht gerechnet hätte, weil der hat ja natürlich großartig gespielt. Aber so richtig sehe ich noch nicht, dass diese Mannschaft da irgendwie gegen die Englands und Frankreichs dieser Welt besteht, wenn die mal im Turniermodus sind. Das muss ich schon auch ehrlicherweise sagen.
Aber da würde ich gerne mal kurz rein, ist das schon so klar, wer so zu Hause bleibt? Also ich...
Er war natürlich Streichkandidat Nummer 1, ja? Muss man sagen. Bayer? Und jetzt war der...
Bayer?
Ja.
Wen hat er denn da vorne? Fülle und Havertz?
Es geht gar nicht unbedingt um vorne. Ich glaube, es geht dann eher darum, Koch wird auf jeden Fall ein Thema sein.
Wer?
Koch, ob der mitkommt oder nicht.
Ja, Koch wahrscheinlich schon, weil du hast ja nur 4 Innenverteidiger, ne? Oder?
Ja,
aber du, kannst du nicht noch einen Torhüter streichen?
Vier Torhüter haben.
Er will unbedingt 4 Torhüter haben, genau.
Für die Trainingsintensität.
Ah, weil, warum nicht?
Aber man muss sagen, also ich weiß nicht, es war jetzt auch nur in An- und Abführung die Ukraine, aber der hat natürlich schon richtig Alarm gemacht da vorne. Ich meine, seit seiner Einwechslung hatte der, glaube ich, 5 oder 6 richtig starke Aktionen, die beinahe zu einem Tor geführt haben. Insofern, den würde ich mir dann schon auch bei der Europameisterschaft wünschen.
Ja, aber das ist so ein bisschen das Problem. Also, weißt du, wenn dann Maxi Bayer, bei allem Respekt, wenn das dann so deine Hoffnung ist, weißt du natürlich auch, dass eventuell da...
Ist er nicht Dominik?
Wer?
Dominik Bayer?
Lass ihn Andreas nennen.
Thomas.
Günther Bayer.
Bayersdorf. Der wechselt ja dann auch zu Bayer Leverkusen.
Boah, okay, mal wieder ein bisschen Tempo reinzukriegen. Sportlich sind wir uns also noch nicht ganz sicher, ob das was wird oder nicht, aber ich habe den Hype schon vor Augen. Ist denn dieses Land darauf vorbereitet, ein Sommermärchen, eine Europameisterschaft 2024 zu feiern, die ihresgleichen sucht? Was würdet ihr sagen? Oh, wie stark ihr bei alle erstmal diesen lauten...
Ja, weißt du, es ist schwierig, weil irgendwie jetzt aktuell sieht es noch so aus. Das wird alles super, weil man hat die Infrastruktur, die Stadien stehen ja schon alle und man musste nur ein bisschen hier und da noch gewisse Dinge aufpolieren oder hinzubauen, aber an sich, ich meine, Deutschland ist ja ausgestattet und selbst wenn jetzt irgendwie ein Stadion theoretisch wegfallen würde wegen Hochwasser im Süden, dann hätte man immer noch 4, 5 Stadien, die sofort einspringen könnten, abgesehen vielleicht
von... Die alte Försterei übrigens nicht.
Nee, die nicht, aber zum Beispiel Hannover.
Alte Försterei.
Alte Försterei. Ja, ja, richtig. Das war das erste Rosenau-Stadion, könnte auch einspringen notfalls, ne? Man weiß ja nie. Mhm. Also an sich schon, irgendwie die Infrastruktur ist da. Wenn ich da aber höre, da kommen 100.000 Schotten nach München fürs Auftaktspiel, denke ich dann so, really?
Das ist doch geil. Also da habe ich am meisten Bock drauf.
Wo
also,
sind die alle und welches Bier trinken die am Ende nach 2 Tagen weg?
Wer jemals zur OMR in Hamburg war, ja, der weiß, wie schnell man so eine Großstadt auch völlig lahmlegen kann. Insofern, du hast völlig recht, das wird eine Herausforderung. Ich würde die Frage, Nico, erstmal anders beantworten. Ich glaube, dieses Land braucht ein Sommermärchen so sehr wie lange nicht. Wahrscheinlich mehr als 2006. Insofern wünschen wir uns das natürlich alle. Allein fehlt mir ein bisschen der Glaube dran, aufgrund auch aktueller Ereignisse, dass wir so diesen unbeschwerten, wie nennen wir ihn, Fußballpatriotismus, wie wir ihn 2006 hatten, der ja auch im Rückblick gar nicht so nachhaltig war, wie wir es vielleicht lange empfunden haben, das wird schon schwer, da jetzt so, ich sag mal, die gleiche Leichtigkeit zu entwickeln. Und dazu kommt ja schon auch noch eine echt eklatante Bedrohungslage, was Terror und sonst was angeht. Also Sommermärchen, weiß ich nicht. Ich hätte gerne eins. Ich glaube, es würde uns gut tun.
Ich hätte auch gerne eins, aber ich würde auch noch differenzieren zwischen irgendwie Turnierfreude an dem ganzen Event und irgendwie diesen Sommermärchen-Vibe, wo du dann der Nationalelf quasi wo du dadurch Hype kreierst. Also, weil ich glaube nicht, dass wir stark genug sind, um jetzt irgendwie euphorisch durchs Turnier zu marschieren. Lass mich da gerne positiv überraschen. So, aber Turnierfreude fühle ich total. Also gerade so dieses 100.000 Schotten in München. Ich bin hier in Kölle. Hier spielt England, glaube ich, das zweite oder dritte Spiel gegen Slowenien. Das ist doch mega geil. Also wenn du dann irgendwie in die Innenstadt gehst und überall hast du dann diese ganzen Schlachtenbummler, da freue ich mich total drauf. Also was ich als Dämpfer, Fairpoint, sehe ich halt auch schon diese Gefahrenlage, die ja offenkundig ist, die du schon gesagt hast, Tommy, wo Großereignisse im Moment wahrscheinlich so wie nie irgendwie halt auch echt eine Herausforderung sind, um keine Plattform zu sein für politische oder terrormotivierte halt Angriffe. Ne? Das finde ich auch.
Es gibt so 2 Punkte. Auf der einen Seite dieses Sommermärchen-Feeling von 2006, das kannst du fast nicht wiederholen. Die Mannschaft damals war auch ein bisschen eine andere. Also schon ein bisschen charismatischer insgesamt. Ich meine, Tommy, du hast vorhin gesagt, es ist so eine junge, wilde Mannschaft. Ja, aber die Stützen dieses Teams sind Toni Kroos und Ilkay Gündoğan. Der eine hört nach dem Turnier direkt auf. Also ist jetzt auch so ein bisschen ein weirdes Feeling dahingehend. Und zudem eben auch, es fehlt ein bisschen an diesen charismatischen Typen, die man 2006 schon hatte. Inklusive aus meiner Sicht Julian Nagelsmann, eher Fußballprofessor, weniger Klinsmann. Und Klinsmann natürlich auch gar kein Fußballprofessor, aber dafür schon ein guter Hype-Man gewesen zu dem Zeitpunkt.
Wer war denn 2006 so besonders charismatisch? Tim Borowski?
Michael Ballack, Miroslav Klose, du hattest noch die Älteren, die natürlich waren, Schweinsteiger kam gerade hoch, ne, der Schweine-Hype hat begonnen, Lahm-Hype war da nach dem Tor, vor allem gegen Ecuador, das waren alles Leute, die hatten ein gewisses Feeling, es waren sehr viele Bayern-Spieler involviert, wir haben jetzt auch eine Nationalmannschaft, die sehr wenig Bayern-Faktor hat, was natürlich viele gut finden werden, aber wir haben vielleicht 2 Bayern-Spieler, abgesehen von Manuel Neuer, die da in der Startaufstellung stehen werden, Kimmich und
Musiala. Wieso auch mehr bei der drittbesten Mannschaft?
Würde ich gerade sagen. Also, und wir haben irgendwie eine unterschiedliche Definition von charismatisch. Ne? Also der geschätzte Michi Ball, mein Freund Michi Ball. Ne? Also der ist natürlich...
Hör auf, das zu sagen.
Ja, hör auf, bitte. Da sterben jedes Mal kleine Seepferdchen, wenn du das sagst.
Also den lasse ich ja durchgehen in der Kombo mit Lutscher auf der Doppel-6. Also das sehe ich total. Ich glaube, Schnicks hat auch noch gespielt.
Ja, klar. Schneider hat noch gespielt, aber die alten Schneider und Neuville, die einfach viel Kredit hatten. Und ja, Schweinsteiger also kam gerade hoch. Schweinsteiger
Lahm,
war das Gesicht.
Schweini, Podolski. Also auch, jetzt bringe ich noch einen, Jean Lehmann. Also, weiß ich nicht. Also,
aber überleg mal, Jens Lehmann gegen Neuer, dieses Duell alleine. Ich meine, gegen Kahn. Jens Lehmann gegen Kahn, dieses Duell alleine. Dann der Handshake von Kahn zu Lehmann vorm Elfmeterschießen gegen Argentinien. Wenn Ter Stegen mit Neuer abklatscht, wird das nicht den gleichen Effekt haben.
Ja, ich weiß schon, was du meinst, aber also ich wehre mich ja nur gegen die These, dass wir jetzt 2-6 so eine charismatische Mannschaft ja, hatten.
Ich glaube, es lag natürlich an einer ganz anderen Gemengelage. Wir kommen da aus einer Zeit, die deutlich positiver war, was wirtschaftlichen Aufschwung, Gesellschaft und alles so anbelangt. In der befinden wir uns jetzt aktuell einfach nicht mehr. Ja, also das muss man ehrlicherweise sagen. Ich persönlich freue mich wie ein kleines Kind auf die Europameisterschaft, aber einfach nur, weil ich weiß, sonst wäre es fußballfreie Zeit und ich kann halt in meinem Garten sitzen und mit meinen Kumpels irgendwie Fußball gucken und da ist mir jetzt erstmal fast egal, welches Spiel. So dieses, dass das jetzt in Deutschland stattfindet, das ist mir persönlich jetzt nicht so wichtig, muss ich sagen, weil ich werde nicht auf die Fanmeile gehen und ich werde, es sei denn, Kai hat nochmal einen Trick, wahrscheinlich auch nicht im Stadion sein. Insofern macht das jetzt für mich keinen großen Unterschied.
Und ich bin auch gespannt, also ich bin jetzt beim Auftaktspiel in München dann und bin echt gespannt, wer dann für mehr Stimmung sorgen wird. Sind es die Schotten, die rattevoll sein werden allesamt, wenn die im Stadion einmal auflaufen?
Die Deutschen werden alle nüchtern sein.
Die Deutschen sind nüchtern und buchhalterisch unterwegs. Nein, natürlich also nicht ganz so, aber wird interessant sein. Also auch andere Spieler, gegen die Ungarn zum Beispiel, das wird ein Spiel, bin ich echt gespannt, wer da mehr Stimmung macht. Ich tippe mal auf Ungarn. Also die haben momentan nicht ganz so den Hype. Sommermärchen 2006 hat er nicht davon gelebt, dass irgendwie, weiß ich, die Brasilianer da waren und sie dann im Finale, es war alles nett, aber es hat ja davon gelebt, dass diese Mannschaft selber doch so einen Hype entwickelt hat. Klar, das lag sehr stark an Klinsmann. Also jetzt, wenn wir über Karas mal sprechen, das war schon sehr, sehr viel Cleansy. Der einfach, wie gesagt, von Fußball als Fußballprofessor ja nicht durchgeht, aber als Hype-Man fast mit Klopp auf Augenhöhe sich bewegt hat für eine gewisse Zeit, bis dann irgendwann alle gemerkt haben,
meine Güte, vielleicht kannst du mal aufhören, diesen Clown jetzt hier so in den Himmel zu loben?
Ja, nur weil Hertha BSC verlassen hat.
Die alte Trainerlegende von Hertha.
Meine Güte. Ha, ho, he, euer Jürgen.
Aber ja. Kommen wir noch auf das andere Thema, was wir jetzt mit der Gefahrenlage hatten.
Ja, nee. Vorher will ich zu den Fans einmal ganz kurz. Ja. Habt ihr mitgekriegt, dass der DFB den Fanclub Nationalmannschaft insofern aufgebrochen hat, dass es jetzt eigene Fanclubs geben kann? Wir könnten jetzt einen Fanclub zur neuen Nationalmannschaft gründen, wenn ihr Bock habt. Ja, es gab so ein Treffen in Frankfurt, das haben wir leider verpasst. Aber wir hätten quasi schönes neues Deutschland als Fanclub machen können.
Aber das könnte auch eine schöne Zeitung werden.
Ja, nach meinem Verständnis gab es diesen komischen Fanclub powered by Coca-Cola doch sowieso, also den haben die doch gegründet, weil man nur, du musstest da rein, um Tickets zu bekommen, oder? Für Länderspiele. Also sonst war das doch ein völlig beknacktes Konstrukt. Oder sehe ich das falsch? Also ein Fanclub vom DFB oder der Nationalelf hättest du wahrscheinlich immer gründen können.
Nee. Es gab ein offizielles Verbot, dass es nur einen offiziellen Fanclub gibt. Und das ist jetzt aufgebrochen worden. Das heißt, es ist jetzt offiziell erlaubt, Fanclub zu gründen.
Willkommen in Deutschland.
Das ist geil.
Aber das
ist doch auch das Problem, warum einen das nicht juckt. Seien wir doch mal ehrlich. Also wenn du zu einem Nationalmannschaftsspiel gehst, wo keinerlei organisierte Fanunterstützung da ist, wo es keine Choreos gibt, wo es keine Gesangsliedgut gibt. Also das interessiert doch keinen.
Und aber doch, da empfehle ich die Doku auch in der ARD-Mediathek, wo Esther Sedlacek durchs Land reist, um mal zu gucken, wie denn die Stimmung ist. Sie war bei diesem Treffen, ich habe vergessen, wie sie hieß, nennen wir sie Annemarie, getroffen, die quasi auch mit vollem Enthusiasmus vor dem schwarz-rot-gold gestrichenen Haus ihres Vaters erzählt, dass dieses Kribbeln im Bauch, diese Schmetterlinge, die hat ihr halt noch kein Vereinsfußball
gegeben. Aber das Kribbeln im Bauch habe ich auch, wenn ich schon im schwarz-rot-gold gestrichenen Haus stecken würde, muss ich sagen.
Aber diese Schmetterlinge...
Danach kommt das Molotow geflogen.
Ja, diese Schmetterlinge hatte sie nur bei der deutschen Nationalmannschaft.
Major Tom kommt gleich, spielt im Hintergrund für uns.
Also, ich finde einen anderen Aspekt ganz kurz, weil du meinst, dieser Fanclub hat quasi nur existiert, um an Tickets zu kommen. Mein Gefühl ist, und da kann ich mich durchaus irren, dass es aber immer elitärer wird. Also während ich 2006 noch sehr viele Leute kannte, die irgendwie im Stadion waren, habe ich jetzt das Gefühl, dass es wirklich fast unmöglich ist, überhaupt ein Ticket zu bekommen. Und wenn, dann ist es auch schweineteuer. Das heißt, dieses ganze Event entfernt sich natürlich auch immer weiter von, ich sag mal, dem normalen Menschen. Der hat ja im Grunde gar keine Chance mehr, da ein Ticket zu bekommen.
2006 war auch der Sweet Spot, was die Fans betraf, aus meiner Sicht. In den 90er Jahren, 98 die Weltmeisterschaft in Frankreich, wir wissen, was da vorgefallen ist. Bei Auswärtsspielen der Nationalmannschaft irgendwie in den 90ern oder Anfang 2000, irgendwo in Slowenien oder sowas, das war wie auf dem NPD-Parteitag zuweilen, was da für Leute rumhingen und die deutsche Nationalmannschaft unterstützt haben, Patriotismus leben wollten. Dabei war es Nationalismus am Ende. Irgendwie so in den 2000ern war es dann ganz cool, gute Mischung in dem den Fanzone selber. Es war irgendwie alles viel Hype, aber irgendwie so ein positiver Patriotismus. Okay, wir sind für Deutschland, aber wir sind jetzt nicht irgendwie rechtsradikal und denken, dass die Gäste aus sonst woher irgendwie uns untertänig sein sollten. Und jetzt ist es plötzlich, jetzt gehen wir in so eine, weiß nicht, jetzt ist es plötzlich Business Launch, was du bei einer Nationalmannschaft findest. Deswegen sage ich, gegen Ungarn vor allem, weil die sind komplett wahnsinnig, und gegen die komplett nicht nüchternen Schotten wird es schwierig, da für eine gute Stimmung zu sorgen. Ich denke, gegen die Schweiz wird es ganz nett sein dann im Stadion.
Mir fällt, wir springen jetzt ein bisschen, aber das macht ja auch Spaß, also mir fällt in diesem Kontext Fans der Nationalelf ein. Habt ihr zufällig den Podcast von Olli Bierhoff gehört? Der war jetzt irgendwie auch ein, zweimal, oder habt ihr einen gehört? Der war jetzt jüngst durch seinen neuen Job, war er ja medial durchaus präsent, war Speaker, OMR, bei dem einen oder anderen Finance-Podcast zugegen. Und der hat nochmal erzählt, wie dieses ganze Mannschaftsding losgegangen ist. Und auch dieser unsägliche Hashtag ZAM. Ich weiß gar nicht mehr, das war 2018 oder 2016, weiß ich gar nicht mehr. Also, und da gibt es so eine geile Verklärung irgendwie. Also, zum einen würde uns, also international haben die uns ja schon immer die Mannschaft genannt, in USA, China, Südamerika, tun sie es bis heute noch.
Sie haben uns die Panzer genannt.
Ja, das ist so Nonsens, ne? Also,
aber Kai, ich hatte doch gezeigt, dass die uns schon bevor der Begriff aufgekommen ist.
Du hast mir einen Artikel geschickt.
Nein, da waren einige auf ESPN von der Weltmeisterschaft 2014. Das hieß immer die Mannschaft. Weil, weißt du, wie die Österreicher nennen? Ganz kurz, Kai. Weißt du, wie die Österreicher nennen? Ratet mal, wie die Engländer oder die ESPN-Leute die Österreicher nennen, die Nationalmannschaft.
Ja, auch die Mannschaft.
Nee, die Burschen.
Die pushen. Aber ehrlich gesagt würde ich schon nochmal differenzieren, ob uns irgendwie ESPN-Redakteure so nennen oder ob das wirklich ein gelernter Begriff in den weltweiten Fanszenen ist. Ich weiß auch, dass es das schon gab. So. Und ich weiß auch, dass Amis quasi auf solche Themen, The Spieltag, The Werkself, whatever, stehen. Aber jetzt so zu tun, als wäre das irgendwie schon ein gängiger Begriff, wie die Squadra Azura oder sowas, ey, sorry, das ist einfach nicht so. Also niemand von uns hat da vor 2014 irgendwas von mitbekommen. Und nur weil das mal zwei, drei Redakteure aufgenommen haben, kann man jetzt ja irgendwie nicht rückblickend behaupten, dass das ein gängiger Begriff gewesen wäre. Das war schon mal Punkt eins. Und das Zweite, was mich immer noch an dem Namen einfach stört, ist, ey, er ist halt... Er suggeriert halt, dass es diese eine Mannschaft gibt und dass man wie analog das Auto von VW wissen müsste, worum es geht. Ey, und so ist es einfach nicht. Also ich finde immer noch, der genannte Begriff wäre einfach von mir aus eine Nationalmannschaft oder eine Nationalelf gewesen. Das hätte ich, ja, phonetisch ist auch nicht so geil gefunden, aber da hätte ich mehr was mit anfangen können als jetzt mit diesem dämlichen Mannschaftbegriff.
Lustigerweise, Kai, mittlerweile ESPN nutzt jetzt die Nationalmannschaft oder der Nationalmannschaft als Begriff.
Ja, das finde ich auch nicht geil, aber das ist zumindest näher irgendwie an Squadra Azura. Gut, es gibt natürlich auch noch so Blaugrana oder sowas. Nee,
dann gehst du nach den Farben. Selección zum Beispiel, das ist einfach, ja, nur die Auswahl. Selección,
Selecao, also auch die Auswahl, da ist ja schon klar, dass es irgendwie um eine Art von Länderauswahl, Regionalauswahl geht. Da gibt es halt irgendwie einen inhaltlichen Konnext. Also die Mannschaft kann ja alles sein.
Man hat ja auch bei so einem Turnier, und das liegt ja in der Natur der Sache, ein hohes Potenzial von nationalem Denken, sei es nur sportlich. Ne? Das ist ja nun mal Sinn der ganzen Übung, dass man seinem Land irgendwie zujubelt. Und ich glaube, dafür war einfach gesellschaftlich 2006 ein neutraleres Klima, muss man sagen, als es das heute ist. Ne? Weil wenn ich jetzt mal, ich persönlich bin jetzt kein großer Patriot, ist jetzt keine große Leistung, wo ich geboren wurde, darauf bin ich nicht stolz, aber ich bin wäre durchaus gewillt, auch in einem Deutschland-Trikot da draußen rumzurennen und mich zu freuen, wenn die deutsche Nationalmannschaft gewinnt. Mein Problem ist einfach, dass ich halt sehe, wer da noch so alles rumrennt und diese Bühne auch nutzt, und dann habe ich halt irgendwie ein komisches Gefühl bei der Fahne, wenngleich ich die Fahne eigentlich geil finde und finde, man sollte die nicht den falschen Leuten überlassen und auch übrigens die Farben sich überhaupt nicht herleiten lassen für irgendwelche rechten Fantasien, wenn man überlegt, woher die kommt. Das ist immer so mein Problem, dass ich dann eher mich zurückziehe und sage, naja, klar freue ich mich, wenn Deutschland spielt und jubel auch, aber ich kann mich nicht irgendwie einlassen auf diese ganze Schwarz-Rot-Gold-Nummer. So, da
gehe ich zu 100% mit. Also gehe ich zu 100% mit. Und also ich habe überhaupt kein Problem, wenn jetzt in irgendeinem Dorf in den Pilzen, wenn die Leute sich da wirklich total mit identifizieren und das geil finden, irgendwie Nationalelf-Fan zu sein, vielleicht sogar zu viel mitreisen. Also ist ja super, ne? Also wenn sich die Leute darüber freuen. Aber ich habe auch ein Problem mit diesem ganzen Klientel, was da teilweise mitläuft und die Nationalelf und die Farben missbraucht für ihre rechte politische Agenda. Und dann ist auch mein Reflex, mich da eher zurückzuziehen, weil man auch das Gefühl hat, das ist so ein Kampf, den kannst du nicht gewinnen. Ne? Also normalerweise müsste man ja eigentlich sagen, so nee, jetzt erst recht und von den Rechten lassen wir uns hier unseren Fußball und unsere Nationalelf nicht kaputt machen. Aber es ist halt super schwierig, irgendwie da diese Haltung durchzuziehen und irgendwas zu bewirken.
Man darf nicht ganz vergessen, dass man in anderen Ländern auch also ähnliche Probleme hat. Also es ist jetzt nicht reine weg deutschlandspezifisch. Also in England.
Gut, aber wir haben natürlich naturgemäß ein eher schwieriges Verhältnis auch mit Nationalstolz und so.
Ja.
Aber ja, die Deutschen.
Ja, aber andere Länder haben auch diese politische Aufladung rund um die Nationalmannschaft oder um ihre Nationalmannschaft. Gibt es auch in anderen Ländern. Oder ich meine, Frankreich zum Beispiel, lange Zeit die Debatte, dass so viele natürlich auch Söhne von Migranten oder Enkel von Migranten im Nationalteam spielen, dass es dann hohe Gewichtungen dahingehend gibt. Das hat auch lange Zeit in Frankreich für viele Debatten gesorgt und bis heute ist das Nationalteam sehr umstritten dahingehend. Also ich will nur sagen, es ist jetzt nicht reinweg eine deutsche Debatte.
Aber Konstantin Hiemer, der Steilpass, ja, sehr gut von mir gesehen und gespielt. Ja. Ist das denn wirklich so, dass die Nationalmannschaft bei uns aktuell eine Plattform für eher rechte Gesinnung ist? Oder gibt es da nicht vielleicht eine Umfrage, an der wir beide gearbeitet haben, die was anderes behauptet?
Ich würde sagen, das stimmt. Also man eigentlich die Identifikation mit der Nationalmannschaft aufgrund natürlich auch der Präsenz von ja, Figuren und Persönlichkeiten und Charakteren wie Ilkay Gündoğan sorgt gleich dafür, dass man dann eher so potenzielle Engagements von AfD und Co. abwehren kann.
Du solltest jetzt erklären, was die Umfrage war und was das
Ergebnis war. Wollte ich gerade sagen. Tommy hat doch den passenden Message mitgegeben. Habe ich ja gelernt. So wie Toni Kroos das immer macht. Genau. Hat mir Christoph Kramer erklärt. Aber du hast die Message ja nicht aufgenommen, weil natürlich geht es um unsere Lieblingsumfrage des WDRs. Willst du den jetzt schon aufmachen, Konstantin? Du bist ja wahrscheinlich besser mit Fakten versorgt als ich. Aber da hätte ich jetzt auch Bock drüber zu reden.
Gib mir noch mal eine Sekunde, ich muss ja gerade den Tab öffnen.
Ja, dann gehe ich mal zwischendurch ganz kurz rein mit einer Theorie zu dem. Und ich saß ja im Stadion am Montag und habe sportlich genauso gedacht, oh, das ist noch nicht so weit, aber das lasse ich mal machen. Dann habe ich mich umgeguckt, dann habe ich gesehen, wie sie, wer nicht aufsteht, ist kein Deutscher, gesungen haben und habe mich dabei echt ein bisschen komisch gefühlt. Und auf der anderen Seite habe ich aber gemerkt, ja, die Leute wollen hier aber einfach irgendwie eine Stimmung kreieren und so. Und diese Fahne, ja, das ist schon auch etwas, womit es bestimmt auch immer ein bisschen mehr Probleme gibt, wenn man diesem Grundprinzip auch geschichtlich ein bisschen kritischer gegenübersteht. Und dann gucke ich mir die Nationalmannschaft an und diese Umfrage und denke mir, eigentlich ist es doch jetzt die Pflicht von jedem in diesem Land, der genau nicht möchte, dass sich die Fahne und alles drumherum so anfühlt, wie es sich für ihn anfühlt, erst recht Fan dieser Nationalmannschaft zu sein, die multikulturell ja nicht sein könnte, und diese Fahne zu schwenken, um das Thema wieder zu übernehmen, um es zu ownen.
Was sagt ihr? Übrigens die Ergebnisse.
Aber um den Punkt nochmal aufzumachen, das war auch das, was ich vorhin meinte, Nico, also ich sehe es auch so, also eigentlich müsste man jetzt eher Haltung zeigen und sagen, hey, Deutschland ist Multikulti, auch im Kontext dieser ganzen Sylt-Idioten-Scheiße und so, aber ich finde es halt auch persönlich schwierig, da so über seinen Schatten zu springen, weil man sich halt über die Jahre auch schon so ein bisschen dran gewöhnt hat, dass man sich eher dann ja, zurückzieht und dass irgendwie so dieses aufgrund dieser ganzen rechten Honks, die in dem Fahrwasser des DFBs übrigens immer noch bei Auswärtsspielen, sind die immer noch sehr präsent, also gerade in Osteuropa, mitschwimmen. Vielleicht ist man da auch zu bequem, ne? Und müsste eigentlich, keine Ahnung, vielleicht muss man sich auch mehr solidarisieren, vielleicht muss man es auch noch mehr aussprechen, vielleicht muss man irgendwie, ich will jetzt nicht wieder von einer Marketingkampagne für Integration irgendwie reden. Das ist dann auch wieder alles zu nicht intrinsisch genug motiviert. Aber ich will sagen, ich empfinde da eine große innere Zerrissenheit bei dem Thema, weil, wie gesagt, eigentlich total cool und irgendwie total müsste man eigentlich Haltung zeigen. Gerade bei solchen Turnieren, gerade wenn auch so viele Ausländer irgendwie in Deutschland sind, müsste man wieder dieser Gastgeber sein, der man vielleicht 2006 auch war, und aktiv zeigen, wir grenzen uns halt von Rechten ab. Es ist aber schwierig, muss man sagen.
Wenn wir jetzt auf die Umfrage selber eingehen und ich meine, da muss man glaube ich auch nochmal unterscheiden zwischen der Diskussion über die Zusammensetzung der Nationalmannschaft beispielsweise oder insgesamt Immigration nach Deutschland, und wenn jetzt Gäste nach Deutschland kommen, also das wird glaube ich, kommen voneinander trennen, ist jetzt ja nicht so, dass irgendwie jetzt die Gäste aus Belgien oder aus Slowenien dann feindselig begegnet wird. Aber interessant finde ich ja Folgendes, die Umfrage vom WDR, von der WDR-Sendung Sport Insight hatte ja gesagt, 17% der Befragten gaben an, dass sie es schade, in Anführungszeichen, fänden, dass der DFB-Kapitän türkische Wurzeln habe, also Ilkay Gündoğan. Und jeder Fünfte, 21%, hatte zudem erklärt, dass er es besser fände, wenn wieder mehr weiße Spieler in der Nationalmannschaft spielen würden. Als ich das gelesen habe, habe ich dann direkt mal zeitgleich die neuesten Wahlumfragen aufgemacht und Forsa hat am 4.6. rausgegeben, dass aktuell 15% die AfD wählen würden, und habe gedacht, naja, gibt wahrscheinlich einen gewissen Zusammenhang.
Ich könnte mich aber immer noch über diese Art der Umfrage aufregen, gerade wenn das halt von den Öffis, also vom WDR kam, die ja, glaube ich, kommt. Ne? Also die tun jetzt so, dass sie quasi nur ein transparentes Bild über die Öffentlichkeit abgeben wollen und sich selber erschrocken waren über die Ergebnisse. Aber sorry, also du weißt doch, was
aber im so Moment gerade abgeht. Aber so war das nicht, ich glaube.
Lass mich noch eine Sache sagen und dann übernimm du gerne, Tommy, weil so hatte ich es tatsächlich mitbekommen. Also ich fand wirklich so, oder ich hatte es so verstanden, dass die das initiiert hatten, und ich finde halt dieses Framing, das weiß jeder, der mal irgendwie so eine Umfrage gemacht hat, du determinierst die Ergebnisse maßgeblich durch die Fragestellung, die Art und Weise. Ist es geschlossen, ist es nicht geschlossen? Also wie suggestiv ist die Frage gestellt? Und wenn in dieser Umfrage tatsächlich so gestanden hat, wünschen Sie sich mehr weiße Spieler in der Nationalelf? Ja, nein. Ey, das ist totales politisches Agenda-Setting und das ist echt dämlich in meinen Augen.
Also nach meinem Dafürhalten war es so. Sie haben diese Doku gedreht, die kann ich übrigens jedem empfehlen. Für mich auch erstmals überhaupt eine Stimme und ein Gesicht für Jonathan Tah, um ehrlich zu sein, den ich immer nur so am Rande wahrgenommen habe, der wirklich ein cooler Typ ist, auch ein kluger Typ. Doku sehr zu empfehlen, und im Zuge dieser Aufnahmen gibt es zum Beispiel diese eine Szene, wo sie mit irgendeinem älteren Herrn auf einem Parkplatz von einem Baumarkt oder so sprechen, der halt irgendwie sagt so, naja, ich wünsche mir halt, es muss doch auch mehr Hellhäutige geben, die irgendwie Fußball spielen können, das kann ja nicht sein. Und der Fragesteller und auch Macher dieser Doku war eben auch Person of Color und hat im Grunde gesagt, so, aber bin ich für Sie denn kein Deutscher? Und dann meinte er so, naja, also Ihre Eltern zumindest nicht. Ne? Also so hat er ein bisschen rumgeeiert. So. Und ich glaube, so haben sie es kommuniziert. Im Zuge dieser Erfahrung, die sie bei dieser Doku gemacht haben, haben sie gesagt, gut, da fragen wir mal nach, war das jetzt anekdotisch oder ist das durchaus etwas, was sich vielleicht durch mehrere Gesellschaftsschichten zieht? So, jetzt gebe ich dir recht, Kai. Die Fragestellung ist natürlich auch suggestiv. Auf der anderen Seite, auch wenn mir nur zwei Optionen gegeben werden, komme ich ja nicht plötzlich durch die Frage auf die Idee und sage, ach ja, stimmt, eigentlich wünsche ich mir mehr Hellhäutige in der Nationalmannschaft. Also ich weiß nicht, inwiefern die Frage das Ergebnis tatsächlich beeinflusst, weil niemand kommt nur durch eine Fragestellung plötzlich auf die Idee, rassistisch zu sein. Ja, es ist auch völlig falsche Annahme zu sagen, naja, hellhäutig gleich deutsch. Also keine Ahnung, auch Lukas Podolski hat einen Migrationshintergrund und ist hellhäutig. Also ich verstehe überhaupt nicht mal die Implikation, die da drin steckt.
Aber Entschuldigung, also was ich beim ganzen Aufruhr, man kann sich darüber streiten, ob jetzt der WDR das hätte veröffentlichen müssen oder ob man einfach dann sowas unter Verschluss hält oder wie auch immer, keine Ahnung, ob man die Umfrage überhaupt machen muss, aber jetzt die Ergebnisse. Wer ist bitte schön schockiert, dass 17% der Befragten sagen, dass es schade ist, dass der DFB-Kapitän türkische Wurzeln hat? In welcher Blase leben die Leute eigentlich? Draußen?
Ja, aber... Aber
also 17% ist noch wenig. Wenn ich,
ja, aber
ich,
wer ist denn schockiert, dass hier so eine Frage gestellt wird?
Wenn ich durch Deutschland fahre, da denke ich, das sind 25% mindestens, die es schade finden, dass der DFB-Kapitän türkische Wurzeln hat und dass es mehr Weiße in der Nationalmannschaft geben würde. Wie viel es Rassismus und so latenten Rassismus in Deutschland gibt, also sorry, vielleicht nicht in, keine Ahnung, Berlin, Neukölln oder wo auch immer die sorry.
Da, ich bin bei dir, also die Ergebnisse, da darf man sich nicht drüber wundern. Mich ärgert halt die Art der Fragestellung in Kombination mit dem Timing. 2 Wochen irgendwie vor einem Heimturnier. So, das ist so, da ist jetzt irgendwie, jeder weiß, da sind jetzt Scheinwerfer auf die Nationalelf gerichtet, wahrscheinlich auch aus dem Ausland. Und da zeichnet halt so eine Fragestellung einfach wieder ein sehr negatives Bild. Und wenn du die vor einem halben Jahr gemacht hättest, hätte ich überhaupt kein Problem damit gehabt. So, dann hätte ich mich auch ein bisschen über die Art und Weise der Fragestellung aufgeregt. Aber gut, vielleicht ist das dann halt so, dass man da so verdichten muss. Aber das jetzt irgendwie so kurz vor der EM, was soll denn das?
Aber Kai, ich verstehe den Gedanken, aber lass uns doch mal den Umkehrschluss diskutieren. Das würde ja bedeuten, naja, wir fragen mal lieber nicht nach, dann bekommen wir nicht so ein Ergebnis. Und warum genau wird das jetzt gefragt? Weil die Nationalmannschaft natürlich jetzt das größte Thema überhaupt ist und sich darüber definieren wird, wie die Stimmung hier im Land ist, ob die Menschen sich mit der Mannschaft identifizieren. Und wenn sie das nicht tun, dann entschuldige, ist nicht der Fragesteller schuld, sondern dann sind die Ergebnisse zu diskutieren.
Ja, also ich würde aber zwischen, ich identifiziere mich nicht mit der Nationalelf und ich stelle die Frage so, dass auf jeden Fall dass die Antwort sehr rassistisch gedeutet werden kann, ist für mich schon noch ein Unterschied. Also frag doch, ob du dich damit identifizierst. Ja, nein, kein Problem. Aber also, ja,
und dann fragst du warum als zweite Frage.
Ja, auch kein Problem, Antwort. Aber frag doch nicht, willst du mehr hellhäutige Spieler haben? Also da sehe ich, finde ich schon einen Unterschied, weil du damit schon du weißt einfach, dass da ein bestimmtes Ergebnis rauskommt und es ist doch scheißegal, ob das 17, 27 oder 32 ist, allein, dass es irgendwie, dass da überhaupt ein paar Prozent sowas sagen, wird schon wieder für großes Buhai sagen und die Leute werden sich vor dem Turnier. Ja, das finde ich aber überflüssig.
Gerade mal ganz kurz stopp. Ich will mal trotzdem die ganz konkreten Fragen nochmal formulieren, weil damit wir uns hier nicht auf dem Holzweg dann befinden, ne? Also, weil ich habe jetzt gerade nochmal ein bisschen rumgesucht und habe jetzt endlich die Umfrage, also nicht nur die Verwertung in den Medien, darüber könnte man auch nochmal irgendwie eine andere Diskussion führen. Mal kurz die konkreten Fragen raussucht. Also es war eine Erhebungszeitraum, war 2. bis 3. April. Befragte waren 1.304, 777 Telefoninterviews. Herzliches Beileid. Okay, also. Ich finde es gut, dass es in der deutschen Mannschaft mittlerweile viele Fußballer, spielen, die einen Migrationshintergrund haben. Da sagen 66% stimme voll und ganz zu oder eher zu. 19% sagen stimme eher nicht, überhaupt nicht zu. Das ist ja eher eine positive Frage. Dann, ich fände es besser, wenn wieder mehr weiße Spieler in der deutschen Nationalmannschaft spielen würden. Da stimmen 21% zu und 65% stimmen nicht zu. Ich finde es schade, dass der derzeitige Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft türkische Wurzeln hat. 17% stimmt zu und 67% nicht. Das haben wir jetzt ja schon diskutiert. Aber die erste Frage war positiv konnotiert. Ich finde es gut, dass es in der deutschen Nationalmannschaft mittlerweile Fußballer gibt, die einen Migrationshintergrund haben. Da sagen 19% nein. Also das, was wir jetzt hier diskutieren, Suggestivfrage, ja, die andere war aber auch eine Suggestivfrage und trotzdem sagen 19% nein, finde ich nicht gut. Und das spiegelt für mich nur ganz klar wider, was einfach die Realität auf deutschen Straßen ist.
Vielleicht hilft das Ganze ja auch dann, und ich verstehe auch deinen Aspekt dabei, Kai, aber sich nochmal bewusst zu machen, zurück zu meinem Thema, dass man dem Ganzen nicht entgegt, indem man sich darüber empört, was für Umfragen gestellt sind, sondern dass man bewusst mit dem umgeht, was für Antworten gegeben werden und das wiederum dann versucht, weil Diskussionen ja offenbar in vielen Punkten wenig bringen, wie man auch in dieser Doku sehen kann, sondern vielmehr dann einfach die positiven Dinge nimmt und damit die Dinge konnektiert, die mit negativen Dingen behaftet sind. Und da sind wir wieder bei dieses Team feiern und im Zweifel auch die Fahne schwenken.
Ja, und es zeigt doch einfach, und ich finde, das ist eigentlich das Erschreckende, dass wie tief in einiger Leute Gedankenwelt oder Selbstverständnis oder Weltbild verankert zu sein scheint, dass ein Deutscher offensichtlich niemand sein kann, der einen anderslautenden Namen hat oder schwarze Haare oder wie auch immer. Also das sind dann offensichtlich Menschen, die auch von Passdeutschen reden oder so. Und jemand, der jetzt schon in zweiter, vielleicht sogar dritter Generation hier aufgewachsen ist, nichts anderes kennt als dieses Land, keine andere Staatsbürgerschaft, wahrscheinlich nicht mal eine andere Sprache spricht, für diese Leute immer noch nicht die Berechtigung hat, für Deutschland zu spielen, also sogar noch für das Land etwas zu machen. Ja, also das ist ja noch nicht mal jemand, von dem sie irgendwie behaupten können, ah, der engagiert sich nicht oder zahlt keine Steuern, wie auch immer, sondern im Gegenteil, jemand, der dieses Land repräsentiert und nach vorne bringt, das scheint bei so vielen Menschen noch im Kopf zu sein, da würde ich mir die Energie wirklich sparen, über diese Fragestellung zu diskutieren, sondern viel mehr darin zu investieren, warum Menschen heute, 2024, immer noch so denken. Das finde ich die deutlich wichtigere Diskussion, um ehrlich zu sein.
Und ich bin eben in der Richtung ein bisschen desillusioniert, weil auch bei den ganzen, Reisen und durchs Land ziehen für und eben auch nicht nur in den Großstädten, sondern auch so in diesen mittelgroßen Städten und auch im ländlichen Raum. Und bei Diskussionen, ich meine, zuletzt bin ich eher frustriert gewesen aufgrund der ganzen Verschwörungstheorien, die mittlerweile ja überall gang und gäbe sind und die einfach so nonchalant um sich geworfen werden. Aber auch was eben beispielsweise Rassismus betrifft und auch so diese Annahme, was jetzt ein Deutscher zu sein hat und was Migration ist und wer immer noch Migrant ist, obwohl er vielleicht in der dritten Generation schon in Deutschland lebt, überrascht mich nicht. Ich bin da eben leider, ehrlicherweise, ein bisschen frustriert und desillusioniert schon seit geraumer Zeit und deshalb überrascht mich immer das Ergebnis hier nicht. Vielleicht das einzige Negative ist, dass natürlich jetzt so ein ganz, ganz blödes Licht jetzt auf die eine Person Ilkay Gündoğan wirft, weil eben hier auch über den Kapitän diskutiert wurde, was ich eben eine blöde Dynamik finde rund um ihn als Persönlichkeit, weil der steht jetzt so komplett im Fokus und um ihn herum entzündet sich eine politische Debatte. Das ist immer, ich finde es immer schwierig, wenn es dann so auf eine Person reflektiert wird und leider ist er eben jetzt so.
Völlig berechtigter Gündoğan zu sagen, ich möchte nicht, dass Ilkay Gündoğan ein Kapitän ist, aber eben aus anderen Gründen.
Natürlich aus sportlichen Gründen oder weil man sagt, irgendwie, man möchte einen jüngeren Kapitän haben, alles gut, aber ich stell dir jetzt vor, Nagelsmann entscheidet nach dem zweiten Spieltag, weil ich immer noch denke, dass Gündoğan so ein bisschen Wackelkandidat ist innerhalb der Startelf, weil so die, aus taktischer Sicht einfach, aber stell dir vor, Nagelsmann sagt jetzt nach dem zweiten Spieltag, ich muss Gündoğan rausnehmen, bringt nicht ganz in die Leistung, ich bringe lieber Leroy Sané. Was natürlich okay, aber eigentlich auch egal ist. Ich bringe lieber Florian Wirtz. Und Gündoğan ist dann nicht mehr Kapitän, sondern Jo Kimmich oder Manuel Neuer ist dann Kapitän. Das ist natürlich das gefundene Fressen dann für all jene, für die 17% hier, die sagen, ich stimme voll zu, dass es schade ist, dass der derzeitige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft türkische Wurzeln hat. Und es ist auch ein gefundenes Fressen für all diejenigen, die so sich ein bisschen ergötzen wollen an dem Ganzen.
Frage ist, ob die auch jubeln, wenn wir Europameister werden.
Kommt drauf an, der Siegtor schießt. Ist es Füllkrug oder?
Das ist jemand anders. Ey Leute, ich möchte da mal rauskommen aus der Ecke, weil dann wird, das ist eine gesellschaftliche Grunddiskussion, die haben wir jetzt hier angestoßen, die wird da drüben weitergeführt werden. Vielleicht sorgt aber das 1-0
von... Ich fürchte, die haben wir nicht angestoßen, Nico.
Na meine Güte. Hier in diesem Format haben wir sie angestoßen,
ja,
oder nicht?
Ja, hast du.
Ja?
Und da drüben in der Community, meinst du, auf unseren diversen Social-Kanälen, wird sie weitergeführt.
Morgen wird ganz Deutschland drüber reden, ich sag's euch.
Okay, ja. Macht mir die Überleitung kaputt, Sponsoring.
Entschuldigung.
Tommy, sag mal, wie läuft's da bisher? Wie findest du die Marken, die da arbeiten?
Boah, was für eine schäbige Brücke, Nico.
Also ich gehöre zu den 17%, die schade finden, dass Hisense bei der Euro sich engagiert. Ja, so, ich fand übrigens auch, kurz einmal nochmal, ich fand, du hast das sehr charmant ausgedrückt, Konstantin, vorhin das Auslandsengagement von Rheinmetall, bin ich mehrmals drüber gestolpert. Das, du solltest in den diplomatischen Dienst buchen.
Vielen Dank, man kann dich auch buchen für Firmenfeiern.
Ja, genau, für Betriebsratsfeiern von Rheinmetall. Die Marken bisher, also ich meine, das ist ja lustig, ich habe ja beruflich ein bisschen damit zu tun. Es gibt ja so Bannmeilen, das finde ich immer ganz witzig. Wenn du als Marke, die nicht offizieller Partner der Euro ist, und das sind ja nun mal die allermeisten Marken, irgendwie im Euro-Kontext stattfinden willst, darfst du ja überhaupt nichts, weder ein Screening machen, noch darfst du irgendwie innerhalb von, ich glaube, 5 Kilometern eines im Umkreis eines Spielorts irgendwie stattfinden. Natürlich darfst du nicht Euro sagen. Ich glaube, du darfst auch nicht Europameisterschaft sagen. Ich glaube, du darfst nicht mal europäisches Turnier sagen. Das ist ein durchaus spannendes Umfeld für alle anderen Marken. Ein paar von denen vertrete ich ja auch. Insofern, klar, die üblichen Verdächtigen sind dabei. Adidas macht eine schöne große Geschichte am Brandenburger Tor. Die bauen da sich so ein kleines Stadion. Es gibt auch dieses sensationelle große Tor, was vor dem Brandenburger Tor aufgebaut wurde mit Kunstrasen, wo direkt jemand bei uns in der Twitter-Community von Hertha meinte, Darry Shand würde trotzdem nicht treffen. Sehr schönes Bild. Da passiert jetzt ein bisschen was. Ich bin gespannt, auch wie die Fanmeilen aktiviert werden. Kai, da weißt du vielleicht mehr. Aber ich, so rein aus Markensicht bin ich schon mal gespannt, wie die alle auffahren, weil ich glaube, da sind einige Budgets auch aufgeteilt worden.
Also ich weiß tatsächlich nicht mehr. Ich gucke mir gerade die Turniersponsoren an. Ich lese mal vor. Adidas, AliExpress, Alipay, Atos, Betano, Booking.com, BYD, Coca-Cola, Hisense, Lidl, Engelbert Strauß, Visit Qatar und Vivo. ist schon ein sehr...
Was ist das eigentlich für eine Gruppe? Stell dir mal vor, die machen irgendwie zusammen
einen Familienausflug. Die machen eine Party zusammen.
Ja, also ich sag mal so, da sind... Also Lidl ist natürlich schon irgendwie... Und Engelbert Strauß, muss man auch sagen. Also beides große Sportsponsoren. Die versprühen noch so ein bisschen Lokalkolorit. Beim Rest sieht man halt einfach... wo sich halt internationales Sponsoring von solchen Turnieren hin entwickelt. Ne? Also viel Asien, viel China, Visit Katar, joa. Also.
Schon wieder? Sollen wir da schon wieder hin?
Ja, ich kann auch wieder. Nationale Sponsoren sind übrigens die Telekom, Deutsche Bahn, Bitburger, Ergo und Wiesenhof.
Ah.
Ja, sehr und gut. Telekom die alte Bremen übrigens, Connection. Ne? Auch nochmal kleiner Service-Tweet hier für unsere ZuhörerInnen. Wer alle Spiele sehen will, muss tatsächlich unseren Partner Magenta TV abonnieren. Vielen Dank Magenta TV für die 4 kostenlosen Accounts. Ist mir letztens erst klar geworden. Und da würde ich nämlich ganz kurz, bevor wir weiter über Partner sprechen, noch eine Sache ansprechen wollen. Ich habe die Generalprobe für die EM jetzt beim Champions-League-Finale bei mir im Garten gemacht und habe mir einen DVB-T-Receiver gekauft, weil mein Nachbar, dieser Piep, scheint irgendwie anders zu schauen als alle anderen und ist immer 10 Sekunden früher. Und das macht mich natürlich wahnsinnig und es ist überhaupt gar kein Zustand für die EM. Jetzt ist es so, DVB-T scheint ja abgeschaltet worden zu sein. Weiß da irgendjemand mehr? Ich bekomme keinen einzigen Sender und ich ertrage nicht, dass mein Nachbar 10 Sekunden eher ist als ich.
Was ist die Möglichkeit, was ist die Lösung dafür?
Naja, also ich glaube, das Schnellste ist eben Satellit, dann kommt DVB-T, dann kommt Kabel und dann kommt Internet.
Und oder DVB-T2 anscheinend.
Wollte ich ja sagen, DVB-T2. Hast du DVB-T2?
Ja, das ist der neue Scheiß.
Seit 2019. Aber bei mir scheint da kein Mast oder so zu sein. Ich habe nichts bekommen.
Das Problem, wenn man in Spandau wohnt.
Da steht einer auf der Leitung, Tommy. Also Fabi Reese will dich ärgern, der steht auf der Leitung.
Aber da muss ich ehrlicherweise sagen, das sind meine Kindheitserinnerungen an die großen Turniere, dass immer irgendwie bei uns auf dem TV fiel das Tor und draußen habe ich schon vorher, jawohl!
Aber Richtung Werbung, gibt es denn irgendwas, was bei euch schon hängen geblieben ist? Also gibt es schon den einen Song, den einen Spot, irgendetwas, von dem ihr das Gefühl habt, ja, das gibt mir jetzt so richtig schöne Emotionen Richtung Euro?
Fairerweise nicht. Ich fand tatsächlich, also außer Adidas, also die Trikotkampagne war, wie gesagt, super, haben wir ja schon besprochen. Ja. Ich fand auch, man hätte wirklich mehr aus diesem Major Tom Song machen können. Ne? Also das ist ja leider wie mit der Torhymne. Die sind alle vertraglich ja schon irgendwie weggegeben, aber daraus irgendwie so ein bisschen den Song des Turniers machen, das hätte schon ein gewisses Potenzial gehabt, weil das auch so ins Ohr geht, so dieses völlig losgelöst.
Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft war das ein Song für die deutsche Mannschaft.
Ich finde den richtig schlimm übrigens.
Aber echt?
Ja.
Wieso das denn? Was soll das denn hier? Hast du keine NDW-Liebe? Was
ist denn los aber mit dir, Nico? Der Song ist der schlechteste, den du dafür auswählen kannst, in meinen Augen. Ja, wie jubelst du denn dann dazu?
Du singst den einfach nur.
Ja, aber machst du dann so Flugarme dabei und fliegst du durch die Gegend?
Das ist auch bei der Publikum wie Kai zum Beispiel ganz gut. Das muss nicht ganz so schnell bewegen.
Ja, genau. Ist mir schon klar, dass du in den Logen mehr Platz dafür hast, um das zu machen. Aber wie feierst du dazu in der Kurve?
Aber findest du jetzt irgendwie besser so schwarz und weiß? Und also, ich glaube, im Moment ist es Mark Forster und Blur. Die Chöre. Ja, sorry, aber das ist ja, wir reden hier über den Torjingle der Nationalelf und der ist im Moment, glaube ich, Mark Forster mit und die Chöre singen für dich.
Oh, hat Lena Meyer-Landrut vielleicht auch noch was im Petto?
Oder Rammstein.
Du bist übrigens ein sehr guter Sänger, wollen wir nicht mal in die Karaoke-Bar?
Ja, das sage ich ja schon die ganze Zeit. Und weißt du, was ich dann singe? Kai featuring Nico Backspin mit Major Tom und völlig losgelöst.
Und was singe ich dann dabei? Welchen Teil?
Du machst nur die Bewegung mit den Armen im Hintergrund.
Ich mach das Flugzeug, okay.
Du kannst den Rap-Part machen.
Tommy, bist du schon ausgestiegen, oder?
Nö, ich bin noch da. Ich höre Kai beim Singen sehr gerne zu. Das hat für mich so ein fast meditatives Momentum.
Lass uns mal kurz klären, bitte. Wie machen wir eigentlich die Euro? Offiziell, Saison ist ja vorbei. Machen wir Euro? Wollen wir aufhören? Wollen wir weitermachen? Wie sieht's bei euch aus? Spontane Frage.
Wir machen weiter.
Ja, SNF Daily.
Ja? Okay, von Kai Rippe, one on one.
Alle Spiele live bei uns, Kai kommentiert.
Alle genau. Spiele, alle Toben.
Wie ist das, wie nennt man das, Reaction? Oder wenn, wenn die ganzen Eumels sich da bei Sport
Reaction-Videos machen
beim Fußball gucken, zeigen, wenn dann Uli Stein neben Peter Neururer sitzt und dann kommt
in
noch
so einer
irgendwie,
Kneipe, ne?
Ja, genau, dann kommt noch irgendwie Mike Hanke rein.
Ja, ich hoffe inständig, dass sie nicht über Umfragen diskutieren dabei, dann schalte ich sowieso, ich schalte nicht mal ein, aber...
Noch ganz kurzer Veranstaltungshinweis. München, Tag des Eröffnungsspiels, früh 7.30 Uhr, wer am Irish Pub sein möchte, bitte vorbeikommen. Da machen wir BBC Live Breakfast. Und 11 Uhr...
Echt?
Ja, 11 Uhr Seehaus im Englischen Garten, Talksport Live, natürlich alles mit yours truly. Also und die Locations für die BBC World Service Shows am Samstag und Sonntag in Berlin gebe ich auch noch bekannt. Da ist Robert Huth und meine Wenigkeit, wir sind zusammen am Start.
Der ist aber gut drauf, Robert
Huth. Robert Huth, aber der verlässt Berlin nicht, deshalb können wir es nur in Berlin machen.
Grüß Robby das alte Scheißhaus.
Aber auf alle Fälle, also Englischer Garten, Seehaus im Englischen Garten, Talksport, mittags am Freitag, viele Schotten werden erwartet, Hacke voll.
Sehr gut. Letzter Tipp, Europameister wird?
God save the Queen.
Ja? Also Frankreich, okay.
Ja.
Tommy?
God save the King heißt es vor allem.
God save Macron.
Also, Ich
dachte, Geld Le Pen.
Setzen, auch auf Frankreich setzen.
Ich will jetzt irgendwie mal einen witzigen Außenseiter-Tipp machen, aber so richtig, ehrlich gesagt, ja, ich war gerade kurz bei Österreich, aber also, ach komm, ich setze auf Österreich.
Italien.
Ist Belgien eigentlich immer noch Geheimfavorit?
Nee, satanisch. Wisst ihr, was auch so witzig ist? Dass die ganzen Teams haben ja ihre ganzen Homebases quasi. Also die Schotten sind in Garmisch-Partenkirchen in so einem Spa-Hotel. Die Italiener sind in Iserlohn im Sauerland.
Im Sauerlandstern sind die. Das wäre ganz witzig. Und
die Holländer sind im Ritz-Carlton in Wolfsburg.
Ja, ganz geil. Und die Engländer sind in Plankenhain, wo gerade die Nationalmannschaft war. Also die Nationalmannschaft hat sich dann noch daneben genommen, das ganze Inventar zerstört. Und jetzt ist Harry Kane da.
So, kleine Anekdote zum Schluss.
Nationalelf?
Na, im Herzogenaurach.
In Herzogenaurach.
Ach ja, stimmt.
Kleine Anekdote zum Schluss mit EM-Bezug. Meine Tochter hat in ihrer Schule gestern die Schuleuropameisterschaft, wo jede Klasse so ein Land bekommen hat. Ne? Sie war Portugal. Und da haben die da so ein kleines Fußballturnier gespielt. Und da hat unser Europameisterschaftsschiedsrichter Daniel Siebert tatsächlich das Finale gepfiffen. Stand da bei den Fünftklässlern und hat das Finale gepfiffen, hat danach Fotos mit allen gemacht. Das fand ich sehr, sehr schön und das sagt mir einfach nur, es kann nur gut laufen für ihn. Bedeutet aber auch, dass es für die deutsche Nationalmannschaft nicht so gut läuft, weil er dann weniger Spiele hätte.
Die Frage ist aber, wie viele WEA-Entscheidungen muss der treffen?
Es gab keinen Platzverweis und keinen Videobeweis. Alles hat er sehr gut, also er war sehr unauffällig, das ist immer ein gutes Zeichen für einen Schiedsrichter. Ne?
Ja.
6C hat gewonnen übrigens.
Wann hast du gelb gesehen als guter Vater? Tommy stand nach 2 Minuten bei Dunkelgelb.
Er hat die Tore gemacht.
Ich habe mich da zurückgehalten, weil tatsächlich, ich hatte auch so einen mini-organisatorischen Auftrag. Der Sportlehrer von der Schule dort, der ist halt so Union-Ultra und hat Ritterkeule besorgt. Und dann habe ich natürlich gesagt, nee, Moment, das kann ich nicht stehen lassen. Und habe Hertinho besorgt, sodass dann beide da waren und sich überraschenderweise total herzlich umarmt haben. Das hat mich eigentlich auch ein bisschen gestört, muss ich sagen.
Da warst du sauer, ne?
Ja, und dann haben irgendwie alle Kids da mit den Fotos gemacht und haben sich gefreut und da war ich so ein bisschen involviert und deswegen habe ich da auch nicht gelb gesehen. Nee, ich war da sehr gesittet unterwegs. So, ein bisschen Feel-Good-Story zum Schluss hier, ihr Lieben. Ne? Wir hören uns in 4,5 Monaten wieder.
Ja, das hängt ja ein bisschen auch an den Terminkalendern. Falls ihr es aber einrichten könnt.
Ja, wir machen dann, wenn wir quasi die WM 2026 vorbesprechen, machen wir die nächste Sendung.
Ja, machen wir dann aber bilateral und wir sind dann mittlerweile in Mexiko, weil ich habe ja Kontakte geknüpft, um auch noch den Bogen zu schlagen zu ganz zu Beginn. Also Mexiko wird dann unsere Homebase sein für die Weltmeisterschaft 2026.
Komm, jetzt habe ich nochmal einen, Konstantin, wie sieht es denn eigentlich mit Kings League in Deutschland aus?
Du musst dein NDA hervorkramen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich muss dir noch ganz kurz unterschreiben. Okay, ich habe meine Neugeborenen auch schon alle verpfändet an die Kings League. Ja,
das hört bald keiner hier.
Ja, mittlerweile.
Wir sind unter uns.
Ja, ja, dazu wird es bald Announcements geben, aber die Kings League wird auch in Deutschland am Start sein.
Sehr gut. Oh, sehr gut. So viel wussten wir ja noch gar nicht.
Vor allem, das ist jetzt auch lustig, jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen was anderes. Die werden ja wahrscheinlich echt alle am Montagabend spielen, ne? Also dann hast du drei Ligen, die da gegeneinander laufen mit Baller League, Icon League und Kings League. Das wird schon auch ganz schön speziell.
Alle in Köln. Ich weiß, wie viele Kölner 18-Jährigen gibt es eigentlich, die Montagabend Zeit haben, um dahin zu gehen?
Ja, die Icon League spielt nicht in Köln. Just saying.
Ich spiele in Düsseldorf, sorry.
Correct.
Ja, das ist alles eins.
Uiuiui. Da hast du gleich mal die 17% an der Hacke jetzt.
Jetzt müssen wir auch gehen.
Ich bin der übelste Hindua an dieses Podcast. Peace out.
Ja, aber nee, jetzt, ich finde, jetzt kommen wir gerade noch ein bisschen ins Quatschen. Ich habe noch eine Frage an euch. Das habe ich jetzt schon häufiger gesagt, aber es ist wirklich meine letzte Frage. Sammelt ihr hier Sticker? Habt ihr Fußballsticker?
Ja, ich habe angefangen, aber irgendwie finde ich das Heft nicht so geil.
Ich habe eigentlich schon voll. Das Problem ist, Tops hat bis vor kurzem noch keine Möglichkeit gegeben zu nachbestellen, weil normalerweise habe ich das immer schon so 3 Wochen vorm Turnier voll, das Ding.
Echt, ne? Also so akribisch macht ihr das?
Ja. Ich habe alle Hefte seit 98.
Es ist bei mir wie bei Tipprunden. Ich bin am Anfang super motiviert und dann vergesse ich, dass ich damit angefangen habe. Das heißt, ich tippe nicht mehr und ich vergesse auch Sticker zu kaufen. Ich habe bestimmt 16, nee, natürlich nicht 16, das wird mal schwierig, aber ich habe einige halbvolle Stickeralben und ich fürchte, es wird auch dieses Jahr so sein.
Ja, weißt du, was irgendwie witzig ist? Ich vergleiche immer die Stickeralben von, weiß ich, 98, 2002 und so weiter und man eindeutig natürlich, die ersten habe ich nur über den Spielplatz gezogen, das sieht man, und die letzten sehen immer sauberer aus und auch man klebt immer gerade ein. Also am Anfang waren die alle so auf 7.5 geklebt.
Du hast auch so weiße Baumwollhandschuhe an, bestimmt, ne?
Ja, ich habe auch so ein Glas, mit dem ich mir erstmal die Sticker genau betrachte, auf Originalität prüfe, auf Echtheit. Wichtig.
Gut, besser wird es nicht mehr, Jungs. Es war sehr schön, euch wiederzuhören.
Ihr seid eine geile
Truppe. Lass uns das doch öfter machen. Ja. Das fände ich ganz spannend eigentlich.
Lass ein Format draus machen. Draus. Das finde ich cool.
Ich denke, es hat Potenzial, wenn wir das regelmäßig machen. Wir
müssen noch überlegen, wie das Ding heißt. Ich weiß es nicht.
Alright. Ich weiß es auch nicht. Aber einen Song haben wir schon.
Irgendwann bei der Euro sprechen wir wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Macht's gut.
Von der Erde schwebt das Raum.